wenn man zu Menschen geht und sagt, ich glaube, der Versicherungsvertrieb muss sich verändern, um zeitgemäßer zu sein. Ich glaube, dann nickt jeder. Jeder sagt, oh ja, auf jeden Fall und definitiv und absolut und um Gottes Willen und nur nicht langsam und am besten könnte es gestern schon losgehen und nicht erst morgen. Das sagen alle. Wenn man dann aber sagt, das bedeutet, dass sich deine Rolle verändert, dann hat man natürlich eine andere Reaktion. Und das ist normal, das ist menschlich. Und deswegen glaube ich, das Entscheidende ist, an einem gewissen Punkt es zu schaffen, zusammen mit den Menschen diese Veränderung herbeizuführen und die Mehrwerte da aufzuzeigen. Und an dem Punkt bin ich gerade am Überlegen, ob es leichter, schwerer ist, schwer zu sagen. Ich glaube, die Menschen sind schon, ihnen ist schon bewusster geworden, dass das Veränderungen einfach State of the Art ist, dass Veränderungen immer wieder kommen. Ich glaube, das Bewusstsein dafür ist anders als früher, ja. Doch, denke ich schon.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher Podcast, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Kurz vorab der Hinweis und die Bitte, wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Aber kommen wir jetzt zu meinem heutigen Gast. Ihn wollte ich eigentlich schon länger mal einladen, aber dann erfuhr ich, dass er seinen Arbeitgeber nach 23 Jahren wechselt und bevor er mit seinem neuen anfängt, dann auch noch mal ein paar Monate Auszeit nimmt. In seinen 23 Jahren bei dem Arbeitgeber vorher, der die Interversicherungsgruppe war, da war er in den verschiedensten Bereichen im Vertrieb verantwortlich. Und jetzt ist er Bereichsleiter Vertriebsentwicklung und Vertriebsinnovation. Im letzten Jahr teilte ich mit ihm die Bühne bei der DKM und heute teilen wir hier das Mikrofon quasi. Es gibt also viele Dinge, über die wir reden können und das tue ich natürlich mit Nico Locke von der Baloise. Hallo Nico, schön, dass du da bist.
Hallo Marco, danke für das tolle Intro.
Sag mal, wie fühlst du dich eigentlich? Fühlst du dich schon angesprochen, wenn man sagt so, Nico Locker von der Baloise? Oder ist immer noch so, hä? Was?
Nein, also es ist natürlich gewöhnungsbedürftig, vor allem wenn man ans Telefon geht. Also jetzt gerade am Anfang, da merkt man sich's, klar, logisch, da achtet man drauf. Aber man merkt, wenn so Routine reinkommt, dann kommt man so leicht ins Stocken. Also so, hallo, hier ist Nico Locker. Und dann muss man ganz kurz überlegen und sagen, ah ja, stimmt, Baloise. Also von der Seite, ja, das ist noch gewöhnungsbedürftig, aber es kommt immer mehr Routine rein, klar.
Sehr schön. Ich sage, du hast gerade die letzten Monate hast du ja ein bisschen Auszeit genommen. Was hast du denn da
Ja.
Schönes gemacht in der Zeit?
Ach, das ist. Ich glaube, wenn man sich sowas vornimmt, nimmt man sich zu viel vor. Das ist immer so, gerade wenn man so im Vorfeld überlegt, ah, jetzt hat man bald Auszeit und kann ganz viele Dinge tun, ganz viel mit Familie, das stand natürlich im Vordergrund, aber auch selber mal sich ein bisschen zu erden, ein paar Dinge zu tun, an die man, ja, wo man einfach nicht so die Zeit hat. Und davor, also du hast es schon richtig gesagt, 23 Jahre war ich Tuschur für einen Arbeitgeber tätig, habe da immer Gas gegeben und irgendwie, ja, da kommen so Sachen, die schiebt man und sagt, ja, die macht man irgendwann mal. Also wie zum Beispiel den Keller ausräumen, was wir getan haben. Also das war
Ja.
so Keller ausräumen, Wohnzimmer streichen, Dachterrasse, nochmal, ich sage jetzt mal, was heißt neu konzipieren, kann man nicht sagen, aber ein paar Sachen, die man einfach, wo man sagt, das dauert zu lang, als dass man es jetzt mal schnell macht oder auch an einem Wochenende mal schnell macht. Und ja, natürlich auch, das habe ich noch nie gemacht, also zumindest nicht, seitdem ich Familie habe, meine Reise alleine zu unternehmen, war ja abwechslungsreich, nenne ich es mal, auch nicht hundertprozentig so, wie man es sich vielleicht vorstellt, also wie auch ich es mir vorgestellt habe. Und das alles zusammengepackt, das war dann der erste Monat. Also quasi alles, was man sich so vorgenommen hat, das so in den ersten Monat reingepackt, dann war der erste Monat rum. Und ich hatte in Summe 3 Monate Auszeit. Vom Prinzip her mit Option noch einen Monat mit ranzuhängen. Aber das war dann sehr schnell für mich klar, also dass ich in so eine Routine nicht zu arbeiten eigentlich gar nicht rein wollte. Und dann war eigentlich schon nach ja, 1,5 Monaten war eigentlich klar, okay, also 3 Monate Auszeit, das reicht dann auch. Und ja, das war so der Schnelldurchlauf durch die Auszeit, aber war sehr, sehr wertvoll. Viele tolle Zeit mit Familie und auch Freunde, aber ja, alles hundertprozentig klappt dann auch nicht so, wie man es sich vorher vorstellt.
Ich wollte nämlich gerade noch fragen, wie oft du denn an die Versicherungsbranche gedacht hast, aber du hast ja gerade schon gesagt, dass offensichtlich nach 1,5 Monaten war dann schon der Gedanke wieder, oder?
Das war, ich muss jetzt kurz überlegen, also ich habe Social Media seitig, hab ich wirklich ja auch Auszeit genommen. Ich habe vielleicht einmal die Woche einfach, weil dann irgendwie so der Finger gezuckt hat und dann ist man halt auf LinkedIn oder sonstige Portale einfach mal so kurz rein, aber so richtig beschäftigen wollte ich mich wirklich bewusst mit dem Thema Versicherung oder Versicherungsbranche selber nicht. Das habe ich, glaube ich, ganz gut durchgezogen. Aber das, was mich wieder zurückgeholt hat, war eigentlich der Gedanke an die neue Aufgabe, die mich einfach so sehr gereizt hat, dass man sich die ganze Zeit überlegt hat, ah, wie startet man, mit was startet man, was sind so die Themen, die besonders, ja, priorisiert werden müssten. Und das ist halt der Punkt, wenn man dann da sitzt und schon so leicht anfängt, konzeptionelle Dinge zu machen, sobald man so einen Ansatz von Langeweile bekommt, dann merkt man, dass man irgendwie nicht mehr so hundertprozentig in der Auszeit ist. Aber ich.
Super, weil darauf kommen wir jetzt immer gleich später zurück, wie du gestartet bist in deinen neuen Job. Das habe ich auch tatsächlich stehen. Aber erstmal, bevor du zu deinem neuen Job kommst, wie du da gestartet bist, kommen wir erstmal zu dir. Ne? Deswegen ja die Anfangsfrage, kennst du ja, ne? Das ist einfach so: Stell dich doch mal selbst mit drei Hashtags vor und sag, warum du die gewählt hast.
Genau, also ich kenne deinen Podcast, ich weiß, dass diese Frage kommt und ich bin immer begeistert, wenn dann deine Gäste dann so ganz kreative, originelle Hashtags haben. Und ich habe mir natürlich im Vorfeld auch überlegt, ja, was passt jetzt zu mir? Und da sage ich ganz offen, also mir geht es jetzt nicht um sehr originell zu sein, sondern um das, was ich wirklich bin und was mir wichtig ist. Und ich habe schon immer drei Dinge, die mich in meinem Leben begleiten, die einfach eine gewisse Bedeutung auch einnehmen. Und ich nenne es scherzhaft gerne die drei L's, auch wenn es keine drei L's sind, das merkt man nämlich gleich. Also das eine ist Loyalität, das andere ist Leidenschaft und das dritte könnte man als L einfach locker sagen, also die Familie locker. Also was mir halt noch sehr, sehr wichtig ist, ist die Familie selbst. Aber da ist halt kein L, deswegen, zumindest nicht am Anfang, deswegen die Familie locker. So, das sind die drei Dinge. Kann ich gerne was dazu sagen? Also Leidenschaft ist. Ja, also Marco, wir unterhalten uns ja auch gelegentlich über verschiedene Themen. Und wir haben ja letztes Jahr auf der WeExplore haben wir uns ja zum Beispiel drüber unterhalten, als wir dann abends quasi mit Patrick Hammacher und Jan Pohl zusammensaßen und über unsere Branche philosophiert haben, kam ja, ich glaube, Patrick war es, kam dann irgendwann auf die Idee zu fragen, ja, ist das jetzt eigentlich für euch Arbeitszeit, was wir hier machen? Und das meine ich mit Leidenschaft. Also wenn man nicht merkt, dass man beruflich gerade tätig ist und dass man hinter einer Sache steht, dafür brennt und sie einfach umsetzen möchte und eben nicht überlegt, ah, das ist jetzt mein Job, das muss ich halt tun oder wie auch immer. Also ich finde, Leidenschaft gehört bei den Dingen, die man tut, immer so elementar dazu und so wichtig, dass mir das eben auch so entsprechend wichtig ist, was diesen Begrifflichkeit eben angeht, Leidenschaft und wofür das eben auch steht. Das
Ja.
zweite Loyalität. Kommt natürlich jetzt gerade vielleicht für denjenigen, der das hört, ein bisschen komisch, wenn man sagt, ich habe jetzt gerade einen Arbeitgeber gewechselt, aber ich glaube, 23 Jahre für einen Arbeitgeber treu zu sein, ist das eine. Und ich freue mich jetzt auch, die Loyalität wieder bei einem neuen Arbeitgeber, der mir extrem viele Möglichkeiten gegeben hat, auch hier wieder zu beweisen und meine Leidenschaft eben einzusetzen. Und natürlich hat auch Treue und Loyalität auch was mit Freunden, mit Familie und einfach zu den Werten selber, die man hat, auch sehr viel Bedeutung. Deswegen diese drei Werte spielen natürlich ineinander, denn zum Schluss kommt Familie. Also mir ist diese Vaterrolle, die ich seit jetzt knapp 10 Jahre habe, die hat aus mir einen ganz anderen Menschen gemacht. Also ich bin, würde ich schon sagen, ganz, ganz anders. Es hat auch karrieretechnisch in den 10 Jahren extrem viel mit mir gemacht. Meine Frau ist der wichtigste Mensch in meinem Leben, der aus mir das Beste gemacht hat, was möglich war. Das weiß ich ganz genau, dass ich das meiner Frau zu verdanken habe. Und deswegen ist Familie auch im weitesten Sinne ganz, ganz wichtig, weil wir haben ja auch alle eine Art Business-Familie, wo wir alle sehr viele Menschen haben, auf die wir uns freuen, wenn Veranstaltungen sind. Und das ist so ein bisschen das Familiengefühl. Ja, und das sind die drei Sachen, die mir jetzt so einfallen zum Thema Hashtag.
Sehr schön. Da bin ich mal gespannt, was dir einfällt zum Thema Emoji.
Stimmt. Die zweite Frage, genau, die du immer stellst. Ja, also Emoji, ich glaube, da gibt es ganz viele, die man nehmen könnte, aber mir fällt so ein bisschen diesen Zwinker-Emoji ein. Also ich glaube, auch das ist nicht sonderlich originell, aber Zwinker-Emoji deswegen, weil der lächelt und Humor ist für mich ganz, ganz wichtig. Also ich denke, ja, auch im Business, im Alltag, ein bisschen Humor macht einfach das Leben leichter. Und deswegen, also lachen und mit einem Augenzwinkern halt alles auch nicht zu ernst zu nehmen, auch nicht zu negativ zu sehen. Also natürlich ist nicht alles schön im Leben. Deswegen so diese Kombination aus Lachen und Augenzwinkern, ich glaube, das passt für mich persönlich am besten.
Ja, das ist auch gut. Finde ich auch. Also, passt dir ja. Und du hast auch recht, ist ein super oft genutztes Smiley. Bei dem fällt mir immer nur ein, dass Basti Kunge, der hat auch über den Smiley dann gemeint, so, er wird ihn nehmen, nimmt ihn aber nicht, weil ihm jemand sagte, dass das käme ak passiv-aggressiv rüber.
Ja, okay.
weil man quasi Sachen ironisch meint. Ich bin so, okay, interessant, wie andere Leute es auch sehen könnten. Also, ich würde es auch nie negativ, das denke ich immer wieder, wenn ich das Smiley höre, denke ich so krass. Das ist eine andere Wahrnehmung. Aber ja, passt. Dann, ne, du weißt ja, nach den ersten beiden Standardfragen kommt das dritte, sind ja immer so Kurzfragen, wo du einfach entweder oder sagst und warum.
Okay.
Das erste ist Rock oder Popmusik?
So, den schnellen Part habe ich jetzt schon verpasst. Das tut mir leid, beides. Also, ich muss mich festlegen. Es war mal Rock und jetzt ist es eher Pop.
Was war das denn früher für Rock und was ist jetzt für Pop?
Ja, also es war jetzt nie Heavy Metal oder sowas in der Richtung nicht. Aber so, es gibt aus den 80er Jahren extrem gute Rockmusik, wo ich mit Kumpels bei so Coverbands früher gerne am Wochenende unterwegs waren, die halt so die Klassiker gespielt haben. Also wirklich also auch von Metallica angefangen, bis hin auch auf Konzerte, so Subway to Sally und was es alles gab. Aber das war wirklich mehr aus der Party-Sicht heraus, haben wir sehr gern gehabt. Und jetzt ist es aber klar, wenn ich jetzt so überlege, was ich im Radio höre, wenn es nicht ein Podcast ist, dann ist es in der Regel Popmusik. Genau.
Sehr schön. Beim nächsten Mal gespannt, Tattoo oder Piercing?
Da ich beides nicht habe, würde ich sagen Tattoo. Also meine Frau hat ein Tattoo von der Seite, ja, dann sage ich Tattoo.
Okay. Das dritte ist Jogginghose oder Jeans?
Jeans.
Weil?
Warum? Ja, also ich habe manchmal auch Jogginghosen an, ja. Also so Sonntagabend, Couch oder ganz ehrlich auch mit meinem ganz kleinen Sohn über einen Teppich, wenn man spielt oder so, sollte man auch lieber Hosen anziehen, die wo es nicht so schlimm ist, wenn sie abtreiben. Aber ansonsten ist es, man soll sich wohlfühlen und ich fühle mich einfach in Jeans wesentlich wohler, im Übrigen auch wohler als in Anzugshosen oder so. Also von der Seite dann doch lieber Jeans.
Okay, und die letzte Frage ist: Thüringer Rostbratwurst oder Maultaschen?
Das geht auch sehr schnell. Ich komme ursprünglich aus Thüringen, aber ich esse nahezu keine Thüringer Küche. Also weder Thüringer Roster noch sonstiges Bonsenf geht noch okay, aber nee, deswegen Maultaschen. Also ich hätte jetzt auch gleich sagen können, wenn du sagst Thüringer Roster oder, dann hätte ich gesagt oder. Also nee, Thüringer Klöße zum Beispiel auch etwas, was zum Leidwesen meiner Mom, die das gerne kocht und aber nee, das ist überhaupt nicht meins.
Echt? Ist du keine Bratwurst? Oder ist einfach die Rostbratwurst nicht da? Ist die Thüringer Rostbratwurst?
Ich glaube, von allen Sachen, die man grillen kann, wäre das somit das Letzte, was ich dann selber essen würde, ja.
Gott, jetzt weiß ich auch, warum du aus Thüringen weg bist. Ich vermute, man hat dich verjagt.
Ja, kulinarisch könnte man denken, ja, genau, nee.
Nein. Du kommst aus Thüringen. Da bist du aufgewachsen. Und was wolltest du denn mal werden damals? Weil ich weiß, du bist ja genau wie ich in der DDR groß geworden und ich vermute, es war dann nichts mit Versicherung. Oder?
Also genau, also du redest jetzt schon so, was weiß ich, Schule, Grundschule, was man da so werden will,
Wenn man
ne?
so genau, mal so Berufsideen irgendwie so hat, denkt man so, was man werden könnte.
Okay, also wenn ich jetzt wirklich mal so an die Grundschule denke, dann war es natürlich so Dinge, die man nicht so realistisch durchdenkt, wo man sagt, okay, ist das jetzt zukunftsfähig, ist das jetzt etwas, wo man viel Geld verdient oder sonstiges. Und da war es wirklich Schauspieler. Also das waren, hat mal eine Grundschullehrerin zu mir gesagt, dass ich geeignet wäre zum Schauspielern, was auch immer sie damit gemeint hat, so im Nachhinein. Aber für mich war das so ein bisschen auch, ich habe zum Beispiel die Karl-May-Filme sehr gemocht damals, oder später dann auch Star Wars und so die Klassiker, wo man sagt, okay, wenn man da in diese Welten mitspielen will, realistisch, kannst du das nur als Schauspieler. Und das war eine Zeit lang, also wo andere vielleicht, was weiß ich, Astronauten, Feuerwehrleute oder keine Ahnung werden wollten, da wollte ich Schauspieler werden. Aber das war ja klar, natürlich dann irgendwie so sechste, siebte Klasse dann vorbei irgendwann, der
Und
Gedanke.
was ist dann aus Schauspieler ist dann was geworden?
Genau, also erstmal rein kaufmännisch. Also ich wusste, also A war ich damals zu faul, sage ich ganz offen, um gleich in Richtung Studium zu gehen. Also ich habe Abitur gemacht, aber es war klar, das war mir so, Schule lief so teilweise ein bisschen nebenbei. Und mir war klar, boah, jetzt nochmal 5, 6 Jahre, das nochmal richtig heftig zu machen. Also ich wollte dann erstmal arbeiten gehen. Und dadurch, dass ich aber handwerklich, wie soll ich es beschreiben? Ich glaube, Olaf Schubert hat mal gesagt, wenn ich zupacke, ist wie wenn zwei loslassen. Und genauso ist es bei mir auch. Also handwerklich, das ist eine gute Idee oder auch künstlerisch. Also das, was ich koche, das sollte, glaube ich, niemand essen. Also von der Seite war klar, es muss was Kaufmännisches sein. Also in einem Büro etwas zu tun, auch mit Menschen, das waren so ja, die Eckpfeiler. Und ich sage ganz offen, den Rest hat meine Mom gemacht.
Sie hat dann erwartet, okay, dann gehst du zur Versicherung oder bist du dann quasi versicherungsmäßig vorgeprägt?
Nee, bin ich nicht, aber ist ähnlich, genau. Also meine Mom war oder ist, also jetzt inzwischen nicht mehr, genau, ist in Rente, aber sie war selber kaufmännisch in einer Wohnungsverwaltung. Und das war auch so, also wenn ich nach der Schule zu meiner Mom bin und bin ins Büro, da habe ich gedacht, ja, das geht so in die Richtung, wie ich mir das vorstellen könnte. Und ja, und dann gab es damals in der OTZ, die Ostthüringer Zeitung, kurz überlegen, 98 muss das gewesen sein, gab es so eine Stellenbörse. Da konnte man quasi ein Bewerbungsbild einschicken und sagen, was will man eigentlich werden. Man muss dazu sagen, Ende der 90er, da war natürlich die Lehrstellensituation ganz, ganz anders als heute. Also damals, da war es genau umgedreht. Also
Ja.
da war es sehr schwer, was Geeignetes zu finden. Und meine Mom hat damals, ich müsste mit ihr mal diskutieren, ob ich das damals überhaupt wusste, dass sie das macht. Also ich glaube bis heute, dass ich das nicht wusste, dass sie das macht. Sie hat also mein Bewerbungsbild genommen, hat das zur OTZ geschickt, in diese Stellenbörse. Da war an irgendeinem Wochenende dann irgendwie 100, 150 Bilder drin, mit 4 Berufswünschen konnte man angeben. Und meine Mom hat einfach irgendwas mit Kaufmann genommen, gemacht. Also da war drin Speditionskaufmann, Bankkaufmann, Versicherungskaufmann und noch irgendwas. Und ich glaube, wir hatten beide keine Ahnung, was das dann am Ende bedeutet. Also wir wussten, es muss was Kaufmännisches sein, aber was ist dann eigentlich total egal. Und ich war dann auch zu Bewerbungsgesprächen, also sowohl als Speditionskaufmann, Bankkaufmann weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob ich da auch war dann noch mal irgendwas in einem Beamtendienstlaufbahn in Bayern, also da, wo ich ursprünglich herkomme, ein magisches kleines Ort namens Heinersdorf. Gibt es aber, glaube ich, 6 oder 7 Mal in Deutschland, also schwer zu finden. Aber das war in der Nähe von der Grenze zu Bayern. Also Hof ist da quasi der nächste Ort. Und da konnte man auch so irgendwas in der bayerischen Verwaltung oder so ähnlich machen. Das waren so die Themen und eben auch Versicherungen, genau. Und da hat sich dann, ja, die Interversicherung gemeldet. Der damalige Bezirksdirektor hat mich nach Gera eingeladen. Das ist ungefähr 70 Kilometer nördlich von meinem Geburtsort. Und ja, da war ich dann zu einem Bewerbungsgespräch. Und ich bin heute noch sicher, ich kann mich an das Gespräch an sich nicht weiter erinnern, aber er hat mir zum Schluss eine Frage gestellt. Und ich glaube, die hat entschieden, ob ich dann quasi die Lehrstelle bekomme oder nicht. Und es war die Frage, arbeite ich lieber in einem Büro an Sachen, also an Vorgängen, oder arbeite ich lieber mit Menschen? Also was ist mir wichtiger? Und ich habe gesagt, mit Menschen. Und ich bin mir ziemlich sicher, das ist ja manchmal so Gestik, Mimik, wo man das Gefühl kriegt, okay, das war jetzt die richtige Antwort. Und ist natürlich für unsere Branche, glaube ich, unerlässlich, diese Bedeutung. Und ja, hat sich natürlich auch bis heute durchgezogen.
Ich glaube tatsächlich, mit den coolsten, also mit den coolsten Weg in die Branche, weil einfach, dass du hast dich ja quasi gar nicht beworben, du hast einfach nur gesagt, so, hier, ich bin Nico, so sehe ich aus und das sind die Jobs, die ich mir vorstellen könnte. Und dann haben sich die Unternehmen bei dir beworben oder dich eingeladen.
Ja, also es war
Also.
faktisch natürlich damals nicht so. Also ich muss jetzt lügen, ich weiß es nicht, bestimmt 6, 7 Bewerbungsgespräche und Versicherung, ich sage jetzt mal ganz böse, ist übrig geblieben. Ne? Also könnte man auch so rumformulieren. Ich glaube, nee, stimmt nicht ganz genau. Lecker war noch dabei. Also nicht die Läden, die man kennt, sondern das war so ein größeres Logistikzentrum. Da hätte man lecker Betriebswirt werden können. Dann waren noch, glaube ich, dabei die Grundig Akademie in Nürnberg. Und wenn man jetzt weiß, was aus Grundig und Schlecker geworden ist,
Alles richtig gemacht.
muss man sagen, naja, man muss noch eins dazu sagen. Ich hatte damals noch ein Bewerbungsgespräch bei Deutschlands, auch heute noch Deutschlands größten Versicherungsvertrieb. Und den hatte ich aber abgesagt und die haben noch gesagt, bist denn du verrückt? Kannst du nicht zu Inter gehen? Die gibt's noch nicht mehr lang. Und das war so ein Spruch, den habe ich sehr lange für mich behalten. Also immer dann, wenn bei Unternehmen, wenn irgendwas passiert oder auch Bürgerversicherung, all die ganzen Themen aufkamen, wo mir Kollegen gesagt haben, oh, also gerade so als PKV-Versicherer, so, wo geht das hin? Und habe ich immer gesagt, hey, 98 hat man mir prophezeit, die Inter gibt es nicht mehr lang. Und ja, das, wie wir heute wissen, da hat es andere ganz anders getroffen.
Geil. Okay, du bist also bei der Inter hast du angefangen und hast dann, aber auch in Thüringen warst du dann quasi, ne? Deine Ausbildung.
In Gera, genau.
Okay, genau. Und da hast du auch schon vertriebmäßig da gearbeitet oder was war da? Also hast du auch schon Leute beraten in der Ausbildung?
Das nicht. Also jein, sage ich mal so. Und zwar, das war damals eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann. So hieß das halt damals, also heute. Ja, inzwischen gab es ein paar Modifikationen von diesem Ausbildungsberuf. Und der war aber in der Außenstelle, also schon sehr vertriebsnah. Ich habe quasi im Innendienst, also Vertriebsassistenz würde man das heute nennen, im Innendienst die Vertriebspartner, Makler oder auch organisatorisch tätigen Personen unterstützt, geholfen. War sicherlich auch mit dem einen oder anderen Vertriebspartner mal beim Kunden mir das mit angeschaut. Und natürlich ist das im privaten Umfeld, wenn man dann hört, ach, du bist bei einer Versicherung, ich habe da mal eine Frage. Dann gibt es auch so eine Art Beratungsgespräch. Aber es war jetzt nicht so klassisch, dass ich montags quasi in einer Agentur saß und dann ging es los. Also sowas nicht. Also im Nachhinein muss ich sagen, leider. Ich habe da sehr viel Zeit mit klassischen ja, Azubi-Tätigkeiten verbracht. Hatte aber dort auch schon das Glück, sehr wertvolle Menschen kennenzulernen, mit denen ich auch teilweise heute noch in Kontakt bin, die mir sehr geholfen haben. Und ja, wie man so schön sagt, eine sehr lehrreiche Zeit. Und dann nach knapp 3 Jahren ging es eben weiter.
Mal noch ganz kurz zu den 3 Jahren.
Ja.
Das war eine Ausbildung Ende der 90er. Gut, Computer gab es schon, das weiß ich. Aber was ist denn, ja, aber du hast dich damals schon, vertriebsmäßig hast du ja schon damals gelernt. Und heute bist du ja auch für Vertrieb Innovation zuständig, ne? Das heißt, einen sehr großen, wie groß ist der ja, wie sag ich denn, der Abstand oder zu, also weißt du, zwischen dem, was du damals gelernt hast, was damals so Alltag war, also wie war Vertriebsalltag damals im Vergleich zu heute? Gibt es noch irgendwas, was gleich ist?
Ich denke mal, dass ein paar Basics gleich geblieben sind. Also, ich weiß nicht, wie oft man in den letzten 25 Jahren gesagt hat, so, was weiß ich, der Vertrieb ist tot, ja, oder Vermittler braucht keiner oder solche Dinge. Und irgendwie hat sich es immer bewahrheitet, dass es dann erstmal doch nicht so ist. Also ich sage bewusst erstmal, weil es sind natürlich Veränderungen im Gange, alles richtig. Aber ich glaube, die Bedeutung, wie wichtig ist der Mensch vor Ort, der beim Kunden sitzt, das hat sich seitdem nicht verändert. Auch hat sich nicht verändert, dass man sagt, ah, der Kunde möchte lieber einen bestimmten Vertriebsweg haben. Weil man ja auch immer gedacht hat, so der eine Vertriebsweg stirbt aus oder der andere wird überproportional stark. Es gibt auch hier natürlich, real gibt's da Tendenzen, aber die sind dann doch nicht so stark kundengetrieben. Ja, und weil immer noch hier der Mensch, der vor Ort tätig ist, einfach der entscheidende Faktor ist. Und da spielt es eben erstmal keine Rolle, ob dieser Mensch eben sich ausschließlich für einen Versicherer bewegt oder eben frei ist in der Produktwahl. Ich glaube, dass das zwar eine Rolle spielt, aber bei weitem nicht so stark, wie man immer gedacht hat. Und ich glaube, das ist geblieben seitdem. Also die ganze Empathie. Aber ansonsten ist natürlich alles, würde ich mal sagen, der Rest ist natürlich schon extrem anders.
Das ist wahrscheinlich so was hat die Grundlage, die Basics, das was nicht mal, ne? So
Ja.
Deutlichkeit, alles Verbindlichkeit, alles, was man halt so als normal, als lernt man irgendwann, aber halt die Technik hat sich wahrscheinlich alles komplett geändert.
Genau, das, was die persönlichen Skills angeht, genau. Also das, was ein Mensch wichtig sein kann, was der Mensch auch transportieren kann, Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit, genau diese Themen, ja.
Genau. Ist auch das, was ich immer, genau, letzte Woche habe ich beim AMC in Vortrag gehalten zum meine Erkenntnis aus den Gesprächen mit euch Königsmachern. Und da habe ich so 20 Erkenntnisse, was alle verbindet. Und die erste Folie, die aber war, die ich sagte, ist einfach, das ist keine Raketenwissenschaft hier. Ich glaube, alle 20 Sachen, die ich da hatte, sage ich, das hätte auch meine Uroma Lydia, die 1900 geboren wurde und 96 gestorben ist. Das sind alles Sachen, wo die gesagt hätte, ja klar. Also hätte nicht sie überrascht, ne? Also einfach, die ganzen Sachen sind wirklich so verbindlich, freundlich. Also, ne, all das, was man normal hat, glaube ich. Das ist, glaube ich, das, was
Lieber
Leute auch
Marco,
ausmacht.
jetzt machst du mich aber sehr interessiert, weil diese Idee, dass man mal diese Eigenschaften aufeinanderlegen könnte und mal schauen könnte, die haben wir ja letztes Jahr schon mehrfach diskutiert.
Ja.
Und du hast ja diesen hervorragenden oder dieses hervorragende Event dann Anfang Oktober gehabt, wo du diese Eigenschaften vorstellst. Und ich kam auf 19. Du hast jetzt gesagt 20. Lass uns
Ja, das
vielleicht mal im
sind.
Nachgang nochmal die Sachen übereinanderlegen.
Es sind noch mehr geworden mittlerweile. 20 war auch noch nicht
Ah,
das
okay.
Ende. Also einfach, umso mehr man es schaut, umso mehr merkt man, es verbindet sich. Oder man kann strukturieren, aber das machen wir im Nachgang. Ist einfach so.
Sehr gern, sehr
Müssen wir nicht allen Leuten verraten, die ja zuhören. Ne? Außerdem geht es ja um dich und nicht um mich. Ne? Und um die Königswahl. Genau, wir waren das, du hast deine Ausbildung gemacht. 3 Jahre. Und hast da im Vertrieb schon gearbeitet die ganze Zeit. Und bist dann wohin gewechselt? Wie ging das dann weiter?
Genau. Also um das Zahlenspiel komplett zu machen, ich habe zwar immer von 98 gesprochen, das war der Zeitpunkt, wo ich mein Abitur gemacht habe und mich beworben habe. Dann habe ich aber erstmal ein Jahr Zivildienst gemacht in der Behindertenwerkstatt und dann habe ich meine Lehre begonnen bis 2003, dann in Gera und dann Mitte 2003 bin ich nach Nürnberg gezogen. Das war dann quasi so eine Art Wahlheimat für mich, weil ich dann auch schon einige Jahre davor, manchmal möchte ich fast sagen, leider, Fan des ersten FC Nürnberg geworden bin. Auch bin auch dort seit vielen Jahren Vereinsmitglied. Und als die Option stand, Vertriebsassistenztätigkeit in Nürnberg auszuüben oder eben in die Direktion nach Mannheim zu kommen, also die Inter war ja schon immer in Mannheim als Hauptdirektion tätig, hätte ich grundsätzlich auch gern gemacht, aber als Nürnberg ja als Option gab, war für mich klar, da gehe ich nach Nürnberg. Und da bin ich dann als Vertriebsassistenz, also quasi das, was ich als Azubi gemacht habe, dann eben als Assistenz im Vertrieb, habe ich dann in Nürnberg weitergemacht für knappe 2 Jahre.
Was macht man als Vertriebsassistent? Da keine, du tust
Ja,
quasi Termine machen oder vereinbar oder was genau war dein Job?
also das ist mehr Verwaltung, würde ich jetzt mal
Ah,
sagen. Also
okay.
wir haben die Provisionsabrechnungen gemacht für Markt, also für Unabhängige und auch natürlich für den Ausschließlichkeitsvertrieb. Wir haben beide Vertriebsschienen betreut. Also gut, das Wort betreut ist immer ein bisschen schwierig in dem Kontext, aber unterstützt, wenn es Fragen zum Produkt gab. Natürlich haben auch Endkunden angerufen. Klar, das war dann die Bezirksdirektion damals in Nürnberg, wo Kunden sich hinwenden konnten, wenn es irgendwelche Themen gab und der Vertriebspartner nicht erreichbar war oder sonstiges. Das gab natürlich damals auch schon freie Bestände, die von uns direkt betreut wurden. Das waren so die Themen im Groben und Ganzen.
Und warum eigentlich bist du nach der Ausbildung bei deinem Unternehmen geblieben? Weil eine Ausbildung ist immer so ein Zäsur-Ding. Da kann man auch überlegen, okay, ich habe jetzt die Ausbildung gemacht, ich kann jetzt woanders hingehen. Aber.
Also mir war klar, dass meine Mission irgendwie bei der Inter noch nicht zu Ende ist. Und die Inter war gut zu mir, wenn ich es jetzt einfach mal so ganz einfach sagen darf, ist auch so ein Gefühl halt, ne? So, dann kam auch noch dieses passgenaue eben in Nürnberg tätig zu sein. Also da gab es für mich ehrlich gesagt also innerlich in mir drin gab es keine Alternative dazu.
Okay, gut, dann bist du jetzt 2 Jahre in Nürnberg, hast traurigerweise Fußball gesehen, oder? Na gut, Anfang der 2000er war es teilweise sogar noch, glaube ich, gut, dass man irgendwann Pokalsieger geworden. Glaube ich, ne? So.
Also, wir reden jetzt von 2003 bis 2005 war ich da als Vertriebsassistent. Ich bin dann aber insgesamt war ich ja 15 Jahre in Nürnberg. Und da kam natürlich auch 2007 der von dir erwähnte heroische Pokalsieg dazu. Genau.
Gut, okay, dann bist also 2 Jahre hast du quasi Vertriebsassistenz in Nürnberg, bist
Ja.
aber in Nürnberg geblieben, um dir weiterhin den FC, den Club anzuschauen. Und was hast du dann aber gemacht, beruflich?
Ja, das zieht sich bei mir so ein bisschen durch wie ein roter Faden. Kam dann eine Situation, da kam der Bezirksdirektor quasi, macht da jetzt ein bisschen bildlich so eine Story draus, also hundertprozentig wird es so nicht gewesen sein, aber der läuft so am Büro vorbei. Ich habe inzwischen den Versicherungsfachwirt angefangen, also das Studium am Wochenende. Und ich glaube, da war auch so ein Punkt erreicht, wo sich der Bezirksdirektor gedacht hat, aber man weiß, wie lange der jetzt noch bei uns bleibt. Und scheinbar war es jetzt nicht ganz schlecht, was ich gemacht habe. Und dann hat er eben gesagt, Mensch, wir suchen noch jemand. Also wir sind eine private Krankenversicherung. Denken wir jetzt einfach mal so an 2005. Da hat die Inter im Kompositmarkt eigentlich noch keine Rolle gespielt. Und er hat gesagt, Mensch, wir suchen jemand für Komposit. Also jemand, der uns in Komposit hilft, weil da passt die Produktion noch nicht so im Vergleich zu den anderen Sparten. Und in anderen Außenstellen gab es eben einen, das hieß damals Sonderbeauftragter für Haftpflichtunfallsach. So Titel war, glaube ich, unsere Branche schon immer sehr kreativ. Und genau, dann habe ich angefangen, bin ich quasi in den organisierten Außendienst als Spezialist für Haftpflichtunfallsach. Das macht man aber mit 24, wenn man dann das erste Mal in so eine Firma reinkommt und so tut, als wenn man da jetzt quasi eine Risikoanalyse zu machen. Stellen wir sich das einfach mal vor, so ein 55-jähriger Schreinermeister mit 20 Mitarbeitern und da kommt so ein 24-Jähriger und soll eine Risikoanalyse machen. Also da bin ich schon ein bisschen so ins kalte Wasser gesprungen, hat mir aber gut getan. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Ich hatte auch da tolle Mentoren, die mir geholfen haben. Und ja, das habe ich dann, kurz überlegen, sehr viele Jahre gemacht, aber in unterschiedlichen Verantwortungsgebieten. Und zwar am Anfang war es eben der Großraum Nürnberg, also Mittelfranken würde man sagen. Und dann kommt das, was in unserer Branche ja auch üblich war. Man hat immer mehr zusammengelegt. Ich habe dann irgendwann Mittel- und Oberfranken betreut. Alle Vertriebsschienen, also auch hier wieder ja, Ausschließlichkeit und Makler. Dann kam irgendwann, also am Ende war es ganz Bayern. Und dann sind solche Dinge auch entstanden, wie zum Beispiel Finanzchef in München, wo man eben dabei ist, wenn so ein Startup so ein Digitalgeschäft macht und man ist vom ersten Tag an dabei, die ersten Mappings mitmacht und so, da kommt man dann halt auch mal so ein bisschen in die noch anderen Vertriebswege mit rein. Und für mich war es aber schon immer so, dass ich sag, ich wollte Dinge tun, die andere vor mir noch nicht gemacht haben. Also was ich nicht so wollte, ist irgendwie einen Job zu machen, wo ich sage, okay, ich bin der Nachfolger von. Und das konnte ich in diesen Rollen immer machen, weil es gab keine Vorgänger, weil dann immer Gebiete zusammengelegt worden sind und damit hatte man automatisch eine neue Rolle. Die gab es einfach vorher nicht. Und man hatte immer auch die Freiheit, diese Rolle in gewissen Leitplanken natürlich, aber selber komplett auszufüllen und zu überlegen, wie kann ich etwas tun, was dem Unternehmen am meisten Mehrwert bringt. Und ja, diese Freiheit, die hat mir eigentlich schon immer am meisten Spaß gemacht.
Jetzt mal gerade 2 Fragen dazu. Das eine war, wo du sagtest, du bist dann ja als 24-Jähriger in so Handwerksbetriebe gekommen, wo der 50-jährige Tischlermeister sagte, was will der Junge hier? Wie bist du zu den Terminen gekommen? Hast du das irgendwie? Also wie war Vertrieb damals?
Okay,
Weißt du es?
also ich bin natürlich immer genau, also es gibt einen zuständigen Versicherungsberater, sag ich jetzt mal. Also es ist jetzt nicht der Berater, wie wir es heute kennen, sondern ich rede natürlich von einem Ausschließlichkeitsvermittler oder Makler, der sagt, ich habe jetzt hier einen Kunden, was weiß ich habe die betriebliche Altersvorsorge gemacht oder ich habe den Geschäftsführer privat mit seinen Privatthemen beraten. Aber jetzt müsste jemand zu den Gewerbeversicherungen kommen. Und gerade, wie schon gesagt, die Inter war damals im Sachpflichtbereich jetzt nicht so bekannt. Das heißt, die Vermittler hatten auch nicht im Großen und Ganzen die Affinität zu diesen Sparten. Und dann kam ich eben als Sachhaftpflichtspezialist mit und habe eben bei der Beratung mitgeholfen. Also der Vermittler selber ist immer der Vermittler geblieben. Ich hatte da in dem Kontext jetzt keine Agenturnummer oder habe selber Geschäft geschrieben oder sowas. Das durfte ich gar nicht, sondern ich habe immer geholfen, dass Kunden gut beraten werden und der Vermittler eben jemand fachlich zur Seite hat.
Ah, okay, also bist du mitten im Vermittler quasi hingekommen.
Genau.
Dann, ah, okay, und wir haben, aber wir haben die 50, wir nehmen jetzt mal den 50-jährigen Tischlermeister,
Ja.
auf deine Kompetenz reagiert. Also hat er das so geklappt und dann so, okay. Ja, es gibt ja so zwei Möglichkeiten. Der kann ja sagen, okay, der kommt von der Versicherung und der wird das schon können. Oder wird sagen so, ja, das will der Junge schon jetzt erzählen.
Genau. Also es ist das, was du gerade vermutest. Also auch damals war schon die Demografie so, dass die meisten Vermittler etwas älter waren, sage ich jetzt mal. Das heißt, du hast dann so den, ich sage jetzt mal, 50-jährigen Vermittler und den 55-jährigen Handwerksmeister. So, und dann sagt der 50-jährige Vermittler zum 55-jährigen Handwerksmeister, ich hole mal den Spezialist. Und dann kommt der 24-Jährige. Jetzt muss man noch eins zu wissen, ich rede von Mittelfranken. Also das geht dann auch hinten in die Oberpfalz. Also da, wo, wenn die Leute nicht wollen, dass man sie versteht, man sie auch wirklich nicht versteht. Und wenn da plötzlich der Thüringer, 24-Jährige kommt, sind das manchmal Aufeinandertreffen, die sind lustig. Und jetzt kommt aber der Punkt, das sind die Herausforderungen, die ich geliebt habe. Weil ich mir die ganze Zeit die Frage gestellt habe, wie soll mir jemand glauben, dass ich das fachlich ansatzweise kann? Und deswegen war mir klar, ich muss das Thema, ich kann das nicht fachlich totschlagen. Also weil, also das wissen wir ja alle, also Fachidiot schlägt Kunden tot, ne, so die schönen Sprüche. Ich muss die Fachlichkeit in mir haben, keine Frage, also ich muss fachlich reagieren können, aber auf der Ebene brauche ich einem Kunden, einem Firmenkunden nicht kommen, sondern ich musste immer dem Kunden es auf einer Ebene erklären, wo er sich aber auch nicht angegriffen fühlt. So nach dem Motto, wie kann mir der 24-Jährige jetzt was erzählen, was ich nicht weiß? Das kann ja gar nicht sein. Das heißt, ich habe versucht natürlich, wie man heutzutage so schön sagt, auf Augenhöhe diese Risiken mit ihm zu diskutieren und zu besprechen. Also dieses Klassische, was jeder heute macht, zu sagen so, hey, was ist dein größtes Problem? Oder was kann morgen passieren, was für dich ein Riesenthema ist? Und eben nicht reinrennen und erstmal sein ganzes Fachwissen abladen. Macht man heute auch so. Alles gut. Aber ich glaube, das war damals in dieser Konstellation elementar wichtig. Einfach, dass man den Kunden reden lässt, dass er selber Begeisterung findet. Also sind wir wieder beim Thema Leidenschaft. Begeisterung findet, darüber zu sprechen. Und dann war es wiederum sehr leicht zu sagen, hey, alles easy, brauchen wir nur das und das und das machen.
Ah, okay. Und das Zweite, du warst noch, du warst bei der Gründung von Finanzchef. Was genau ist Finanzchef? Ich habe das gerade das
Ah,
erste Mal
okay.
gehört. Und
Okay.
was war, also war ein Insurtech-Startup, als man es noch nicht Insurtech genannt hat, oder wie?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, der Begriff war zumindest noch nicht so getrieben, wie wir es heute kennen. Ich muss jetzt auch echt lügen, in welchem Jahr das war. Also, falls es dann jemand hört und sagt, Mensch, Nico, du warst doch damals in unserem ersten Jahr da, du musst doch noch wissen, wann das war. Nee, weiß ich jetzt gerade leider nicht. Und zwar, Finanzchef ist auch heute noch sehr erfolgreich, sitzt in München. Die waren die aus meiner Sicht die ersten, die angefangen haben zu überlegen, wie kann man analog Check24 für Privatkunden das gleiche für Gewerbekunden machen. Und
Ah.
relativ zeitgleich hat das Gewerbeversicherung 24, also heute Finsurance, gemacht. Und ich will jetzt keine Wette abschließen, aber ich glaube, Finanzchef war vorher noch. Wobei beide jetzt natürlich ihr Geschäftsmodell voneinander getrennt haben. Also beide stehen jetzt auch für ganz andere Dinge. Aber damals so am Anfang waren das ähnliche Konstrukte, die einfach gesagt haben, okay, wer kann Gewerbeversicherung, also welche Versicherungsunternehmen? Und wir bauen jetzt einfach mal eine Vergleichsplattform, die Gewerbeversicherung miteinander vergleicht. Also ganz einfach so, wie man es bei Check24 auch kennt.
Und wie habt ihr darauf reagiert, dass plötzlich das so ein Startup, war bei euch dann mal Begeisterung da bei der Inter? Jetzt mal so, dass man sagt, boah, da kommt ein Startup, die sowas machen, oder die das vereinfachen, oder war das halt Bedrohung?
Ah, okay. Jetzt weiß ich, wie du die Frage meinst. Spannende Frage, weil ich musste jetzt schon vorher mal kurz lachen, weil war eigentlich meine Hauptaufgabe war gar nicht, mit denen zu verhandeln, wie wir zusammenarbeiten, sondern das muss dazu sagen, es war eine andere Welt, da waren auch anders, also andere handelnde Menschen da. Ich musste es damals eher nach innen verkaufen. Also zu verkaufen, was passiert da eigentlich gerade und warum ist das oder warum ist das schlecht für einen Versicherer wie die Inter von der Größenordnung her, wenn wir da nicht gleich am Anfang dabei sind. Und das weiß ich, das hat sehr viele Kämpfe verursacht und aber für, also im Nachhinein eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten, war natürlich keine klassische Konkurrenz, weil der Kunde, der dort vergleicht und dort seine Verträge macht, das ist einfach ein ganz anderes, ich sag mal, Klientel will ich jetzt nicht sagen, das klingt gleich wieder so abwertend, das meine ich damit nicht, sondern das sind andere Risikosituationen. Viele holen sich dort auch einfach nur eine Orientierung, das heißt, selbst ähnlich wie der Check24-Effekt, also dass viele Kunden dort einfach mal so ein Gefühl kriegen, Mensch, welches Unternehmen ist eigentlich gut und gehen dann aber zum Versicherungsmakler oder Versicherungsvermittler und sagen, okay, ich habe gesehen, die Inter ist da gut, machen wir mal ein Angebot. Das ist ja so dieser Effekt. Also wir haben viel Geschäft direkt bekommen, aber natürlich auch viel über die Wahrnehmung.
Ich habe mal nebenbei noch ein bisschen gegoogelt. 2012 wurden die, sagen sie, sind sie gegründet worden.
Okay, hätte ich jetzt fast noch eher gedacht. Okay, alles klar.
Aber wie fandest du denn persönlich dann? Weil das war dann quasi echt mit einer der ersten, wie gesagt, der ersten Insurtechs, also eine Veränderung im Vertrieb. Ne? Bisher bist du, du kommst aus dem Vertrieb, du hast einfach da das Normale mit Menschen, ne? Und plötzlich kommt da irgendwie so eine Plattform und sagt, wir machen das. Wie fandest du das?
Also wenn es 2012 war, dann war ich da 31. Und möchte es einfach mal, ich weiß, man kann das nicht immer am Alter ausmachen, aber auch damals, du hast ja jetzt auch letztens erst wieder ein paar Postings über Amazon losgelassen, so nach dem Motto, wann habt ihr das erste Mal bestellt und so. Man war natürlich selber schon in dieser Welt angekommen. Und das war eine Frage der Zeit. Also Check24 war da ja schon sehr aktiv. War es einfach nur eine Zeit, eine Frage der Zeit, bis das da auch im Gewerbemarkt das passiert. Und von der Seite war es für mich persönlich, kann man zwar hinterher immer sagen, aber für mich persönlich jetzt kein großes, wow, das ist jetzt irgendwie der Game Changer oder das verändert jetzt alles. Also das war es nicht. Es war eher das Auftreten und das Arbeiten dort vor Ort. Also ich bin auch heute noch mit einigen von den Menschen, die dort angefangen haben, die das sicherlich auch als eine Art Sprungbrett genutzt haben, das ist ja auch alles legitim, die jetzt bei Versicherern arbeiten, auch heute noch in Kontakt oder wenn wir uns auf Messen sehen. Und ich muss sagen, das war für mich eigentlich das Besondere, als ich damals das erste Mal dahin kam, war irgendwie so ein Altbau in München und ich kam quasi im Anzug und so, wie man sich es halt vorstellt damals, mit Krawatte und allem und du kommst dann da rein und die, also es waren keine Jogginghosen, ja, aber es war schon so, wie man sich Startup vorstellt. Und das war schon eher der Punkt, wo man, ich habe dann gleich innerlich gedacht, boah, wenn jetzt jemand hier ein Bild macht und ich nehme das quasi mit zur Bereichsleitung und sage hier, da wollen wir jetzt Geschäfte machen, also da hätten wir wahrscheinlich ein Akzeptanzproblem gehabt. Damals. Das hat sich natürlich heute alles verändert und ja, war eine tolle Erfahrung auch für mich, klar.
Ah, gut. Nee, weil du, ne, wir reden ja ein bisschen auch über Vertrieb und Entwicklung von Vertrieb und dass du halt da
Ja.
schon mal gesehen hast, okay, so kann das ja auch gehen. Ne? Das ist einfach mal so,
Klar.
auch im
Klar.
Gewerbevertrieb. Aber auch, haben die auch von der Art her anders gearbeitet? Also haben die auch schneller gearbeitet? Also ist nicht im Sinne von Versicherung arbeiten langsam, aber halt so, ne, dieses ganze Agile und sowas. War das damals auch schon so, dass du dachtest, okay, krass, also wenn die, dann muss man auch schnell mitziehen oder war das da kein Problem?
Ich sag's mal so, die haben sich natürlich dem Markt oder der damaligen Situation angepasst. Die wollten sehr schnell sein, ja, waren sie sicherlich auch, aber sie wussten natürlich, dass es beim Versicherer nicht so schnell geht. Also da war Verständnis von allen Seiten da. Wie gesagt, das war ein sehr harmonisches und verständnisvolles Miteinander. Also ja, die waren schnell, aber sie hatten auch Verständnis dafür, dass das halt nicht an allen Stellen so schnell gehen kann.
Schön. Gut, und im Unternehmen, du hast gesagt, du musstest im Unternehmen Lobbyarbeit, also dafür werben, dass man mit dir zusammenarbeitet. Hat das lange gedauert? Oder hat man nach, wenn man verstanden hat, ah, da kann man schnell Geschäft drüber machen, hat man lange gesagt, so, ah, super, neuer Marktteilnehmer nehmen wir.
Also es war ja so ein Thema, dass man es immer wieder verteidigen musste. Also so am Anfang klar, erstmal ein bisschen zu verstehen, noch die Chancen, Potenziale zu sehen, okay, alles gut. Aber wenn dann so die ersten Hürden kommen, so das erste Mal, wo eine Kompatibilitätsfrage aufkam von Systemen und so weiter, Dann fängt man natürlich nochmal neu an, das Thema zu verkaufen. Das ist aber, glaube ich, auch normal. Das ist üblich, und ich glaube, das hatte so gut wie jedes Haus, was damals angefangen hat, mit Startups oder mit, ja, ich sage jetzt mal, innovativen Geschäftsmodellen zusammenzuarbeiten. Dann muss man die Sachen immer wieder neu hochziehen. Das ist aber auch, dafür habe ich vollstes Verständnis, muss ich das so vorstellen. Das waren damals nicht direkt die Vorstände, mit denen ich das diskutiert habe, aber gerade so auf der Vorstandsebene, die ganzen verschiedenen Themen, die da so kommen, die sind an Komplexität ja immer mehr zunehmen, und die waren damals auch schon sehr komplex. Dann muss man das Verständnis dann auch immer wieder, ich sag mal, nochmal neu darlegen. Das ist auch absolut legitim, weil auch die Menschen merken wollen, brennt man eigentlich für das Thema? Also glaubt man selber noch dran? Ja, weil gerade die Vorgesetzten, es muss ja nicht immer gleich der Vorstand sein, aber gerade die Vorgesetzten müssen ja auch ein Gespür dafür haben, ja, macht man es jetzt, weil man es einmal angefangen hat, oder macht man es, weil man es wirklich dran glaubt? Und von der Seite ist dieses Kämpfen nur legitim und auch ein guter Gradmesser, wie wichtig sein muss.
Okay. Also wir sind gerade in deinem Berufsweg noch du bist jetzt Bereichsleiter für ganz Bayern, hast dann auch quasi das mit Finanzchef gemacht. Und jetzt bist du aber in der Nähe, du bist in Weidenheim, weiß ich, wo ich letztes Jahr auch schon war.
Stimmt.
Wie bist du nun dann von Bayern, Nürnberg nach Mannheim? Jetzt, also vom Fußball kann es nicht liegen. Dieses Mal. Also.
Gut, man könnte jetzt sagen, es liegt am Eishockey oder so. Nee. Also genau, ich war damals in der Expertenrichtung unterwegs, also habe den Expertenzweig eingeschlagen, war für das Gewerbekundengeschäft zuständig, und es gab zum Schluss in Deutschland noch 6 Leute, die das gemacht haben, was ich gemacht habe bei der Inter. Und auch da war es so, dass man dann überlegt hat, so wie kann man das Wissen, was die Menschen haben, noch ein bisschen besser fürs Unternehmen nutzbar machen. Und dann hat man noch mal so eine Sonderstellung gegründet. Man hat das damals Key Account genannt, aber für alle hier aus der Branche, die verstehen unter Key Account was anderes. Ja, also von der Seite, ich will diesen Begriff da jetzt nicht überstrapazieren. Das war im Endeffekt, ich wurde dann so eine Art Schnittstelle zwischen Betrieb, Vertrieb für die Produktwelt Gewerbeversicherung. Und habe das auch weiterhin damals noch in Nürnberg gemacht. Und das hat auch, wenn ich das so sagen darf, recht gut funktioniert. Und die Bereichsleitung im Vertriebsmanagement damals in Mannheim hat dann angefangen, ihren Bereich neu zu strukturieren und hat einen Teilbereich gegründet, der hieß, oder heißt auch heute noch, Vertriebsmanagement Innovationen. Und dieser Person war klar, dass diese Key Accounter da rein müssen. Und hat mich eben gefragt, ob ich dafür die Leitung übernehmen möchte und ob ich diesen Teilbereich aufbauen möchte. Das ging natürlich, wenn es dann um Personalverantwortung geht. Ich glaube, das lag auch nicht damals an der noch nicht vorhandenen Corona-Zeit, sondern einfach, wenn man mit Menschen zu tun haben möchte und über Führung spricht, dann sollte das natürlich vor Ort passieren. Und deswegen gab es Ende 2017 dann so die Überlegung, naja, nehme ich die Chance an, baue so einen Bereich auf, dann muss ich aber mit Frau und Kind quasi umziehen. Und ja, dafür haben wir uns dann folgerichtig entschieden und sind Anfang 2018 in die Region Mannheim gezogen. Und wie du es schon richtig gesagt hast, uns hat es nach Weinheim gezogen. Das war zwar Zufall, aber auch das war ein sehr, sehr glücklicher Zufall, weil wir uns hier sehr wohl fühlen.
Wunderbare Gegend, ernsthaft. Das, wo Leute einfach Urlaub quasi, kann man sagen. Ne? Du sitzt auf deiner Terrasse, bei dir vermutlich kannst du auch, und dann sieht man einfach überall so Weinberge um einen herum. Also,
Genau.
das muss man festhalten. Also, sehr schöne Region. Aber noch ganz kurz, du hast gerade gesagt, du bist Schnittstelle gewesen zwischen Betrieb und Vertrieb, also Produktentwicklung und Vertrieb. Warst du Schnittstelle? Ich stelle mir immer vor, dass einfach sehr große, es gibt so große Reibereien zwischen Vertrieb und Produktentwicklung, oder geht das immer harmonisch Hand in Hand?
Aber Marco, natürlich geht das immer harmonisch Hand in Hand. Da gibt es nie Diskussionen, nie. Das ist, nein, also ich bleibe auch mal hier bei dem Thema Leidenschaft wieder hängen. Es ist normal, wenn neue Produkte generiert werden, dann brauchst du gegensätzliche Meinungen. Also du brauchst ja wirklich, ich sag mal, angefangen von der mathematischen Seite, also rechnet sich das überhaupt, was wir machen? Bis hin zu, kann man es verkaufen? Versteht es ein Kunde, was man da machen möchte? Über welche Kanäle, und so weiter. Welche technischen Voraussetzungen braucht man? Das ist ja in der heutigen Zeit noch viel, viel wichtiger, um das Produkt zum Fliegen zu kriegen. Also, und deswegen, wenn da unterschiedliche Sichtweisen aufeinander kommen, was notwendig ist, dann muss es im positiven Sinne Reibereien geben. Und das tut auch einem erfolgreichen Produkt gut, dass es eben, wenn ich so sagen darf, oft genug gerieben wurde, um eben zu wissen, ja, ist es marktauglich, aber halt man sich auch nicht in der Perfektionismus verliert, um dann irgendwie gar nicht ans Ziel zu kommen. Ich meine, das ist dann das andere Negativbeispiel. Und ich glaube, das war immer so die Herausforderung, dass man auf der einen Seite relativ zeitnah so etwas generieren kann und B natürlich allen Anspruchstellern, also Kunde, Vertrieb, aber auch die mathematische Seite da eben zufriedenstellen kann. Und das hat natürlich immer auch Konfliktpotenzial. Aber wie ich bereits erwähnt, das gehört da einfach dazu.
Von wem oder ich weiß, dass heutzutage, wenn habe ich das Gefühl, zumindest wenn ich mit Leuten rede, kommen häufig die Produktideen auch mit aus dem Markt. Also man hört auf den Vertrieb, die einfach sagen, entweder ich habe hier eine Idee. Ich weiß nicht, war das früher auch schon so? Ich habe das Gefühl immer so, dass es früher eher so war, dann hat irgendwer sich in einem Kämmerlein was überlegt und meint so, ah, das müsste funktionieren. Und dann hat man es dem Vertrieb gegeben und jetzt ist es ein bisschen andersrum. Ist meine Idee richtig, also meine Vorstellung richtig oder war das früher auch schon so, dass man auf den Vertrieb gehört hat?
Also natürlich ist das, was du gerade beschrieben hast, der glückliche heutige Ist-Zustand. Also man hört heute sehr, sehr viel auf den Vertrieb. Das ist extrem wichtig, einfach um auch ein erfolgreiches Produkt herstellen zu können oder konzipieren zu können. Hergestellt wird zuerst in Zusammenarbeit mit dem Kunden dann. Aber ja, da will ich jetzt nicht so tun, als wenn wir das früher auch schon so in der Form gemacht haben wie heute. Also wenn ich jetzt mal an so Design Thinking Sachen, die wir dann natürlich auch getan haben, denke, also sowas gab es früher in der Form natürlich nicht. Man hat es vielleicht auch ein bisschen anders genannt und man hat es anders gemeint, aber in der Konsequenz, wie es heute gemacht wird, wurde es damals natürlich noch nicht gemacht. Muss man ganz klar sagen.
Aber ich finde es auch eine gute Entwicklung, oder? Weil ich finde es halt spannend, mit dir mal zu reden, um die ganzen Vertriebssachen, weißt du? Sonst habe ich ja meistens so Marken, die im Vertrieb selbst tätig sind, aber einfach mal zu schauen, der genau die Schnittpunkte, ne, zwischen dir, so zwischen dem Produktentwicklung halt gerade und Vertrieb, dass auch da halt eine Entwicklung innerhalb der Branche stattgefunden hat. Und wir reden ja wirklich mal von, wir reden ja nur von 10 Jahren. Ist ja nicht so, dass es über 100 Jahre ging, ne? Das ist ziemlich schnell gegangen eigentlich. Oder? Sehe ich das falsch?
Also, nee, ich bin, wie gesagt, auch hier komplett bei dir. Also die Produktentwicklung oder die Art, wie Produkte konzipiert wurden, die haben in den letzten, ich würde sagen, 10, 15 Jahren sich komplett gewandelt und komplett verändert. Also das eine ist das Thema, dass eben der Vertrieb viel stärker gehört wird. Das andere ist, dass der Endkunde auch sehr frühzeitig schon zum Beispiel mit solchen Design Thinking Modellen mit reingenommen wird, einfach um auch frühzeitig auszutesten, kann sowas überhaupt funktionieren? Das ist das eine. Und das andere ist aber auch, wie Produkte, ich sag mal, in so ein, ich nenne es jetzt mal Ökosystem der ganzen Produktwelt mit reinpasst. Also früher hat man einfach gesagt, naja, die Unfall haben wir jetzt, keine Ahnung, 10 Jahre nicht überarbeitet, ist halt jetzt wieder dran, los geht's. Heute ist halt eher, welche Rolle spielt ein Produkt innerhalb eines Produktmixes oder innerhalb eines Zielgruppenkonzeptes? Und man packt an dem Punkt dann an, um zu sagen, okay, was fehlt uns jetzt eigentlich, um für die Zielgruppe interessanter zu sein oder für den Vertriebsweg interessanter zu sein? Und dann packt man das Produkt an mit den ganzen Prozessen, die da hinten dran stehen. Und da ist natürlich, wie du schon beschrieben hast, in den letzten Jahren sehr, sehr viel Positives passiert, definitiv.
Du bist jetzt also in deinem Lebensweg bist du jetzt bei Mannheim, in Weilheim angekommen und bist Vertriebsmanagement Innovation, hast du gesagt. Und du hast vorher noch gemeint, du warst immer, du wolltest auch immer Jobs machen, wo du quasi noch kein, den noch keiner vor dir gemacht hat, wo du halt dann aber auch dich selbst quasi etwas selbst aufbauen konntest. Aber das heißt ja auch, du hast gar keine Leitplanken, weil der Vorteil ist ja, wenn jemand eine ersetzt, dann hast du gewisse Leitplanken. Du hast ja gar keine. Wie hast du für dich definiert? Also, weil Vertriebsmanagement Innovation ist ein sehr, ja, großes Wort. Da kann man alles reinpacken. Wie hast du dein Job da so definiert? Was wolltest du machen? Wie ging das voran?
Ich möchte gleich mal widersprechen, möchte ich fast sagen, mit dem Thema, man hat keine Leitplanken. Weil manchmal hat man das Gefühl, man hat sogar noch mehr. Man muss sich das einfach so vorstellen. Also jedes Unternehmen hat ja, also funktioniert in seinem Aufbau, in seinem Ablauf. Und dann wird ein neuer Bereich gegründet, der heißt vor allem Innovationen, jetzt in dem Beispiel. Und dann ist der erste Tag da, es gibt diesen Bereich, es gibt diesen Leiter von dem Bereich. Warum sollte plötzlich, ich sage das bewusst provokativ, warum sollte das Unternehmen plötzlich nicht mehr funktionieren, nur weil es diesen Bereich plötzlich nicht mehr geben würde? Einfach mal umgedreht gedacht. Das heißt, man kommt ja in ein an sich funktionierendes, ich bleibe jetzt mal wieder beim Begriff Ökosystem als Unternehmen. Es wird was Neues gegründet und dann ist natürlich links und rechts erstmal die Frage da, na, was wird denn da jetzt gemacht, was wir vorher nicht gemacht haben? Oder wird hier vielleicht sogar etwas gemacht, was in einem anderen Bereich auch gemacht wurde oder vielleicht auch weiterhin gemacht wird? Also es ist erstmal, der Startpunkt ist in der Regel eben genau das, was du gerade versucht hast zu beschreiben, mit Leitplanken, diese erstmal zu definieren und zu sehen, wo ist die Abgrenzung, wo werden Dinge schon getan, aber wo ist auch der Mehrwert von so einem Bereich? Und das ist eigentlich so das, womit man anfängt. Ich hatte damals, ich muss jetzt kurz überlegen, ich glaube 11 oder 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die alle schon Funktionen inne hatten, die sie quasi mitbringen. Also jeder hatte damals schon eine Tätigkeit, also da waren Projektleiter dabei, die Vertriebsprojekte, also CX-Management und solche Themen gemacht haben. Wir hatten jemand für die Vertriebssysteme, also ich sage mal klassisch CRM betreut hat und weiterentwickelt hat. Derjenige, der für Bipro zuständig war, war in diesem Teilbereich. Auch diese Key Account eben für die Sparten, also die Schnittstelle zwischen Betrieb, Vertrieb. Das waren ja alles Menschen da, die schon da waren und die haben auch ihre Aufgaben mitgebracht. Meine große Aufgabe war eigentlich, jetzt das Ganze zu synchronisieren und die Mehrwerte herzustellen, weil die plötzlich zusammenarbeiten. Weil alle diese Menschen haben ursprünglich getrennt voneinander gearbeitet. Also man hat sich gekannt und man wusste vielleicht auch, wer was macht, alles kein Thema, aber man hat weniger die Frage gestellt, ja, wie passt das jetzt zusammen? Und wir haben dann verschiedene Formate gegründet. Nehmen wir mal so das Beispiel, die Vertriebsnews haben wir das genannt. Einfach um zu überlegen, wie können wir unseren Vertrieb mit den Dingen, die wir tun, regelmäßig bebotschaften und so, dass es auch Mehrwert für den Vertrieb ist. Also dass da, man kann sich das vorstellen, wie so eine Art Nachrichtenshow. Also ich glaube, das gibt es heutzutage bei jedem Unternehmen. Wir haben das halt damals gemacht. Das, wie gesagt, das war noch einige Zeit vor Corona. Da waren Online-Meetings noch nicht so en vogue wie heute. Aber einfach um diese Kommunikation aufrechtzuerhalten, aber auch vor allem um Ideen aus dem Vertrieb reinzuholen, einzusaugen, die eben nicht zwangsläufig nur auf einem Produkt gemünzt war, wo wir sagen, ja gut, auch noch irgendeine Klausel oder so, sondern eben das Übergreifende. Wir haben das Thema Video-Online-Beratung damals aufgegriffen und weiterentwickelt. Analyse, also so Altersvorsorge-Analyse und solche Sachen. Und wie die ganzen Sachen eben miteinander spielen. Und das war eigentlich so die große Aufgabe und auch die Herausforderung, die richtigen Leitplanken für diesen Bereich zu definieren.
Wenn du gerade sagst, ihr habt Sachen für euren Vertrieb entwickelt. Vertrieb war auch beide Richtungen, also Makler und
Genau.
Ausschließlichkeit.
Genau,
Hab,
genau.
ha, hast
Also
du die auch unterschiedlich angelegt? Also unterschiedlich wahrgenommen, klar. Aber habt ihr für die auch unterschiedliche Sachen und habt ihr Sachen quasi entwickelt und meinst, okay, das ist Vertrieb. Und das hilft allen. Also weißt du, was ich meine?
Also das ist eigentlich dann der Sinn der Sache. Also dass man eben nicht sagt, ich kriege jetzt einen Auftrag von irgendeinem Vertriebsweg und diesen Auftrag setze ich jetzt um und dann ist gut. Sondern man nimmt natürlich Ideen auf und überlegt dann erstmal, wem kann das alles nützen. Weil das ist ja oftmals so, dass das, was einem, ich sage jetzt mal, Ausschließlichkeitsvermittler weiterbringt, bringt wahrscheinlich auch einen Makler weiter und umgedreht. Und da eben die Verknüpfung herzustellen, das war ein elementarer Bestandteil, wobei man ganz klar sagen muss, in solchen Bereichen, in solchen Abteilungen hat man tendenziell mehr mit Ausschließlichkeitsthemen zu tun, einfach weil der Ausschließlichkeitsvermittler ja nur ein Unternehmen hat, woher seine, ich sag mal, Infrastruktur, seine Themen, seine Tools bedienen kann. Ja, und dann sucht man halt auch aus, was davon passt dann auch zum Makler. Und das waren so die Themen, genau.
Und wer war, na, dankbarer nicht, aber ich überlege gerade so, war leichter zu erreichen, weil die Ausschließlichkeit auch leichter zu erreichen, weil das, okay, die wissen, was sie von uns haben, Makler müssen wir erst noch überzeugen. Oder sind Makler einfach innovationsfreudiger und sagen so, ah cool, neue Produkte testen wir mal oder neue Tools, die testen wir mal.
Da würde ich gerne eine ähnliche Antwort geben, wie ich eingangs auf die Frage, was hat sich eigentlich von Ende der 90er bis heute verändert oder was ist gleich geblieben, da würde ich eine ähnliche Antwort geben, nämlich es kommt immer auf den Mensch drauf an.
Ah,
Also
okay.
du hast natürlich sowohl in der Ausschließlichkeit als auch im Maklerbereich, hast du Menschen, die nehmen dankbar Ideen auf, probieren das aus, stellen sich als Pilot, ja, Versuchsobjekte wäre jetzt vielleicht der falsche Begriff, aber für ein Pilotprojekt zur Verfügung. Und es gibt in beiden Vertriebsschienen natürlich auch die Skeptiker, die sagen, ja, was wollen wir denn jetzt noch alles neu machen? Und ich mache das lieber so wie bisher. Also das ist aus meiner Sicht kein typisches Vertriebsschienenthema, wie im Übrigen die meisten Themen, die in unserer Branche eigentlich für die Vertriebsschienen keine spezifischen Problemstellungen darstellen, sondern es ist eher immer eine Frage, wie können wir das gemeinsam nutzen, aber das wäre an sich schon wieder ein anderes Thema. Aber genau,
Also,
also ja.
sind beide also gleich Technologie offen, begeistert oder verdrossen, je nachdem, an wen man trifft. Also,
Genau.
ja. Gut. Also, du bist jetzt weiter hinter noch, hast den Bereich Vertriebsmanagement, Innovationen. Und dann, wie ging es dann weiter?
Ja, dann kam, kurz wieder überlegen, September, Oktober 2019, hat uns der damalige Bereichsleiter für den Maklervertrieb verlassen. Relativ kurzfristig war das. Auch sehr, wenn ich so sagen darf, sehr harmonisch. Ja, wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Also sowohl die Inter als auch ich habe sehr gut mit Jan Ross damals sehr gut und sehr gern zusammengearbeitet. Und er hat eine neue Chance bekommen. Wurde ihm natürlich auch keine Steine in den Weg gelegt. Und ja, das war dann so, ja, das erste Mal, das hast du vorhin auch schön wiederholt, wo du gesagt hast, ja, ich habe am liebsten die Dinge getan, wo es keinen Vorgänger gab. Das war dann mehr oder minder das erste Mal, dass ich plötzlich eine Aufgabe bekommen habe, wo es einen Vorgänger gab. Und das waren sprichwörtlich große Fußstapfen. Also nicht nur, dass Jan viel größer ist als ich körperlich, sondern er hat auch sehr viel Gutes für die Inter getan in der Wahrnehmung im Maklermarkt. Und ja, ich war der Inter sehr dankbar, dass man mir da die Chance gegeben hat, das zu machen. Und man fängt dann so typischerweise, wenn man intern ist, fängt man mit so einer Zeit an, dass man es kommissarisch macht. Ich habe es kommissarisch bis Februar 2020 gemacht. Und März 2020 bin ich offiziell Bereichsleiter für den Maklervertrieb, für die Maklerorganisation der Inter geworden. Und wie du sicherlich, wenn du im Kalender nachschaust, weißt, 2 Wochen später kam der Lockdown.
Ich wollte gerade sagen,
Und
es wäre der
das
beste Zeitpunkt.
es war, ja, aber auch hier, also ich glaube, im Nachhinein kam mir, also sorry, wenn man über sowas an sich Negatives wie Corona dann irgendwie sagt, ja, das war gut für mich oder so, ne? Das klingt immer ein bisschen, ja, da sind Menschen gestorben, ja. Also das möchte ich da schon noch an dieser Stelle mal am Rande sagen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das ein Glücksgriff für mich war, weil es für viele Menschen eben nicht so war. Aber es gab dadurch die Chance, diese Rolle und das, wie man das macht, komplett neu zu erfinden. Einfach weil der Klassiker nicht mehr ging. Also klassisch war ja, du bist dann verantwortlich für den Vertriebsbereich und fängst dann an, zu den Großverbindungen zu fahren, zu den VIP-Kunden zu fahren, also zu den Vertrieben zu fahren, Pools und so weiter. Und quasi, ja, auszuhandeln oder Maßnahmen zu besprechen. Und das ging dann plötzlich nicht. Ja, weil konnte man ja nicht mehr raus. Messen wurden abgesagt. Und das kann man ja auch ganz leicht sagen, ja, kann man doch virtuell machen. Ja, wenn man die Personen kennt, schon. Aber mich hat ja keiner gekannt. Also ich kam ja in diese Rolle. Ich hätte dann auch die Chance gehabt, mich in den Messen und so weiter dann entsprechend zu präsentieren, aber das gab es eben nicht. Und ich konnte auch nicht einfach irgendwo anrufen und sagen, ja, ich bin der Nico und ich würde gern mal Ihren Chef sprechen oder wie auch immer. Und deswegen habe ich für mich das Thema Social Media in dem Zeitpunkt entdeckt. Und ich muss da ganz klar dazu sagen, ich war da nie Fan davon. Und ich bin auch heute nicht begeistert, einen Social Media Beitrag schreiben zu dürfen. Mache ich überhaupt nicht gern. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass das mein Weg in die Vertriebswelt ist, um eine gewisse Wahrnehmung zu erzeugen. Und als ich dann auf der ersten Messe, September, Oktober muss es gewesen sein, 2020 war, und ich laufe durch das Messegelände und ständig sprechen mich Leute zu irgendwelchen Postings an, die ich gemacht habe, da war für mich dann so das erste Mal spürbar, dass ich gesagt habe, hey, das bringt ja wirklich was. Und dann habe ich seitdem natürlich weitergemacht, weil da einfach auch ich dann den Mehrwert für mich erkannt habe.
Aber du hast, ich vermute mal, du hast LinkedIn gewählt, oder? Also, oder?
Es ging los, ehrlich gesagt, mit Facebook, aber relativ schnell war dann genau LinkedIn, weil auch die Tonalität dort einfach anders ist. Und ich hab dann irgendwann doppelt gepostet, also das gleiche von LinkedIn auch auf Facebook. Und wenn man das dann mal gegenüberstellt und sich anschaut, dann merkt man schon, dass da eine ganz andere Diskussionskultur herrscht. Und dann habe ich mich irgendwann, ich sag mal, zu 95% auf LinkedIn, also ab und zu, also dass ich jetzt das Unternehmen gewechselt habe, das habe ich jetzt auch auf Facebook gepostet, aber ansonsten mache ich da eigentlich eher nichts. Das ist eher privat, und wie gesagt, privat habe ich mit Social Media ehrlich gesagt nicht viel am Hut.
Und du bist jetzt in der neuen Rolle. Plötzlich war auch Corona da. Was habt ihr Neues entwickelt? Also wie habt ihr da, also ich meine, du hast gerade eine neue Rolle. Hat einen Vorteil. Du kannst dich neu erfinden. Aber natürlich auch plötzlich es muss alles neu gemacht werden, weil das was habt ihr, warum, wie gemacht?
Ich sag mal so, ganz in den Maschinenraum können wir natürlich nicht schauen. Also
Klar.
das ist immer ein bisschen schwierig, weil eins darf man nicht vergessen. Hauptsächlich verändert hat das den Menschen oder die Menschen, die handelnden Menschen. Da kommt so eine Krise, und ich war verantwortlich für knapp 30 Leute, die alle natürlich gefragt haben, boah, was passiert jetzt mit meinem Job oder mit meiner Rolle? Weil relativ schnell klar war, wir hatten gute Geschäftszahlen. Da fängt natürlich jeder für sich auch an zu überlegen, boah, was bedeutet das jetzt eigentlich für mich? Also ich kann meine eigentliche Stärke, nämlich meine Empathie, meine Wahrnehmung, kann ich gar nicht zeigen. Ich sitze jetzt hier zu Hause, ich kann nicht zum Makler fahren, ich kann nicht auf eine Messe gehen. Was bedeutet das für mich? Und das war natürlich schon eine sehr, sehr schwierige Phase da. Mit jedem Mitarbeiter versuchen mitzunehmen auf so eine Transformationsreise. Weil wenn man ausruft, wir verändern jetzt alles, dann ist es eher am Anfang nicht so, dass alle Juhu schreien und vorneweg rennen. Das ist auch ganz normal. Wir haben dann versucht, in den nächsten, ich sage jetzt mal, 3 Jahren, die dann gekommen sind, also das hat dann mit Corona nichts mehr zu tun, aber Corona, wissen wir alle, hat sehr viele Dinge verändert, auch den Blick auf sehr viele Dinge. Wenn ich jetzt einfach nur sehe, was auch andere Unternehmen in dem Kontext machen. Ich war auch damals sehr stark im Austausch, zum Beispiel mit Frank Leitgeb, der jetzt auch mit der LV1871 da sehr viele Veränderungen getrieben hat, die inhaltlich auch, die ich total nachvollziehen kann, die ich genauso sehe. Und ja, und Veränderung ist erstmal halt etwas, wo auch Ängste, wo auch Widerstände ja spürbar werden. Das ist ganz normal. Und da eben auf die individuellen Stärken der Mitarbeiter einzugehen, das war eigentlich die Hauptaufgabe. Und da gab es zwischendrin wirklich so ganz tolle Sachen. Also mir fallen da so viele Dinge ein, die natürlich auch, wo es dann Richtung Abschied von der Inter ging, ich mich dann gerne daran erinnert habe. Da gab es so Online-Seminare, wo es gar keine Präsentation gab, wo die Mitarbeiter sich teilweise verkleidet haben und verschiedene Cyberattacken nachgespielt haben, einfach um das Bewusstsein für das Thema, warum brauche ich eine Cyberversicherung, also private Cyberversicherung. Also da sind viele aus ihrer Komfortzone raus. Viele haben das Thema Social Media für sich ausprobiert. Und da eben den Menschen die Möglichkeit zu geben, den Rücken frei zu halten, dass dieses Ausprobieren auch genau das Richtige ist, das war eigentlich dann die Aufgabe. Und es war eine spannende Zeit mit sehr vielen wertvollen und ganz tollen Kolleginnen und Kollegen.
Bevor wir jetzt gleich von deinem Abschied, du hast gerade schon geredet, zu dem kommen wir gleich, aber du hast gerade auch gesagt, deshalb Veränderungen immer nicht überall immer auf Applaus stoßen, ne? Ist halt normal. Aber dein ganzes, du hast aber auch gesagt, dass du alle Jobs, die du gemacht hast, haben die ja mit Veränderungen zu tun. Also, ne? Immer Innovationssachen, also du hast auch viele Sachen verändert. Ist es denn mit der Zeit jetzt mal so für dich, also ja, sind die Leute jetzt veränderungsbereiter, als wo du angefangen hast? Oder meinst du das einfach so, das, wie wir es am Anfang hatten, es gibt Leute, die sind so, die sind so, die sind immer so, es ist quasi so ein Einstellungsding?
Also über die Frage müsste ich jetzt ehrlich gesagt länger nachdenken. Und da müsste ich jetzt einfach mal so überlegen, wie waren die Reaktionen? Also was wir alle kennen ist, wenn man zu Menschen geht und sagt, du weißt so, ich glaube, ich mache jetzt das praktische Beispiel, so, ich glaube, der Versicherungsvertrieb muss sich verändern, um zeitgemäßer zu sein. Ich glaube, dann nickt jeder. Jeder sagt, oh ja, auf jeden Fall und definitiv und absolut und um Gottes Willen und nur nicht langsam und am besten könnte es gestern schon losgehen und nicht erst morgen. Das sagen alle. Wenn man dann aber sagt, das bedeutet, dass sich deine Rolle verändert, dann hat man natürlich eine andere Reaktion. Und das ist normal, das ist menschlich. Und deswegen glaube ich, das Entscheidende ist, an einem gewissen Punkt es zu schaffen, zusammen mit den Menschen diese Veränderung herbeizuführen und die Mehrwerte da aufzuzeigen. Und an dem Punkt bin ich gerade am Überlegen, ob es leichter, schwerer, ist schwer zu sagen. Ich glaube, die Menschen sind schon, ihnen ist schon bewusster geworden, dass das Veränderungen einfach State of the Art ist, dass Veränderungen immer wieder kommen. Ich glaube, das Bewusstsein dafür ist anders als früher, ja. Doch, denke ich schon.
Okay, und dann kommen wir jetzt mal zu einer großen Veränderung in deinem Leben. Also ne, nach 23 Jahren hast du dann ja überlegt, jetzt wechselst du. Sorry. Warum? Also warum? Also, ne, wo
Ja.
ging es hin? Wie ist das entstanden? Also ich vermute, es war nicht einfach, dass dich der Jörg anruft und sagt, hey, Nico, ich hätte dich gern bei mir. Und du sagst, ja, okay, klar, ich fange am 1. März an. Ich mache vorher nur noch mal eine Vierteljahrpause. So war es vermutlich nicht.
Ich weiß, war auch nicht der 1. März. Nein,
Okay.
Spaß beiseite, nein. Also, Fakt ist eins, wir haben jetzt die ganze Zeit über Veränderungen gesprochen, ne? Und das ist mir eine Sache, die mir sehr wichtig ist. Also ich habe selten Dinge lang über mehrere Jahre kontinuierlich gemacht, ohne da eine Veränderung herbeiführen zu wollen. Und es war auch während dieser ganzen 23 Jahre, also nicht so, dass ich dann nie drüber nachgedacht hätte, mal was anderes auszuprobieren. Aber es war echt schwer, das meine ich wirklich positiv, war echt schwer, sich von den Menschen dahinter zu verabschieden. So. Und weil egal, was ich gemacht habe, also ob das diese VM Innovationen war oder dann später die Maklerorganisation, das sind in jedem Bereich, findet man so viele tolle Menschen, mit denen man echt was reißen kann. Da sagt man nicht einfach so, das war's jetzt und jetzt bin ich weg. Und es hat sich aber dadurch, dass, wenn man jetzt einfach mal die Chronologie sich nochmal zurückblättert, hat sich ja alle 2 Jahre bei mir was bei der Inter getan. Immer eine neue Rolle, oftmals Dinge, die vorher keiner gemacht hat, wo ich wieder was Neues aufbauen konnte. Und das hat mich halt immer wieder angetrieben. Das heißt, ich musste nie wechseln. So. Und ich glaube, die Maklerrolle habe ich auch mit am längsten gemacht. Das waren dann gute 4 Jahre. Aber auch mir war es nicht so, dass ich dachte, ich muss jetzt unbedingt was anderes machen, sondern da kommen manchmal gewisse Faktoren aufeinander, die einfach dann irgendwie stimmig sind. Und bei mir war es so, ich habe vor 2,5 Jahren den Bernd Einmold kennengelernt und also meinen jetzigen Chef. Und das war so, wie man es kennt, so auf Messen, auf Veranstaltungen und dann philosophiert man. Also wenn wir jetzt quasi nicht gerade einen Podcast aufnehmen würden, tun wir das ja auch. Also wir philosophieren so, hey, wie glaubst du, dass es weitergeht? Was glaubst du, was passiert? Man tauscht sich aus und dann trifft man sich immer wieder mal. Man trifft sich wieder immer zufällig in irgendwelchen Veranstaltungen, diskutiert hier und da. Und irgendwann merkt man einfach, dass gewisse Ideen zueinander passen, vielleicht auch menschlich gut zusammenpassen. Und ja, dann ergibt das eine oder das andere und dann sieht man halt einfach eine Chance. Und wenn die Chance da ist und man glaubt, dass das links und rechts alles passt, dann kann man sie nutzen oder man kann sie eben nicht nutzen. Und an dieser Stelle auch schon die Überleitung zur Baloise. Ich habe letztes Jahr dann zwei Vorstände persönlich kennenlernen dürfen, die Bereichsleiterin für das Personal. Und das waren alles Gespräche, also Marco, du hast ja letzte Woche oder vorletzte Woche unseren CEO interviewt. Du weißt selber, das war einfach nur atemberaubend. Und das waren tolle Gespräche, das waren nette Menschen. total bodenständig, total lieb und nett und auch interessiert an den Ideen, die man hat. Und es hat mich dann einfach irgendwann gepackt, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist ein Unternehmen. Jetzt komme ich wieder zum Thema Loyalität, Leidenschaft. Das ist ein Unternehmen, das könnte echt Spaß machen. Und das hat sich dann einfach so ergeben über einen schon etwas längeren Zeitraum. Und ja, und jetzt bin ich glücklich und kann seit ein paar Wochen noch viele, viele andere wundervolle Menschen bei der Baloise kennenlernen.
Und was genau für eine Rolle, also, oder andersrum, war denn schon klar, was für eine Rolle man für dich hat? Also deine Rolle ist doch jetzt auch neu geschaffen, ne? Du bist doch auch Vermittler zwischen den Vertrieben, wenn ich es richtig verstehe, ne?
Genau. Also das deckt sich eben mit vielen Themen, die ich vorher auch gemacht habe. Also es ist eine neu geschaffene Rolle, eine Rolle, die es vorher so nicht gab. Also auch wieder meinem DNA entsprechend, sage ich jetzt mal, wo wir Dinge ausprobieren können, wo wir einfach mal auch ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und nicht sagen müssen, ah, ist das jetzt ein Thema ausschließlich für den Exklusivvertrieb? Da heißt, bei der Baloise heißt das Exklusivvertrieb. Oder ist es ein Thema, was für die Makler ist? Oder reden wir hier über digitale Themen? Also wirklich vertriebsschienenübergreifend Ideen entwickeln und ich sage jetzt einfach mal die Frage beantworten, warum sollen Menschen mit der Baloise zusammenarbeiten?
Ja, und wie ist die Antwort? Muss
Du
ich
machst doch
sagen.
so, du machst, du hast da auch so ein Format, wo man dann 20, 30,
Ja.
ne? Genau. Nein, also so lange brauchen wir jetzt
Ne?
sicherlich nicht warten, aber die Themen werden gerade aufgearbeitet und die beantworten wir für uns dann erstmal und dann gehen wir damit natürlich auch gerne raus.
Ah, ich wollte sowieso auf die 2030 kurz auch mit dir über die Zukunft noch reden, aber vorher noch kurz, wie ist denn das so, wenn du in. Du hast mir vorhin im Vorgespräch schon gesagt, so, ja, es ist halt alles so, es ist halt neu, ne? Es ist einfach so, dass man die Leute plötzlich kennenlernen muss in die Rollen und so weiter. Wie ist es denn so nach 23 Jahren in deiner Familie quasi, ne? Ist plötzlich so alles neu. Auch, ne, das Unternehmen heißt auch, ne? Alles ist neu. Wie ist es denn so gewesen? Also, du bist jetzt 3 Wochen bist es da, ne? Oder?
Sind jetzt genau 3 Wochen, oder beziehungsweise ist jetzt die 4. Woche. Und es ist, ja, wie man so schön sagt, es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich bei einem neuen Arbeitgeber anfange. Und ich glaube, das sagt eigentlich schon alles. Also ich bin es gewohnt gewesen, dass neue Leute von außen in ein Unternehmen kommen. Dann lernt man den Namen von dem oder der neuen Person kennen und dann ist gut. Jetzt komme ich in ein Unternehmen, was erfrischend gut das Du verarbeitet hat. Also da duzt sich wirklich jeder. Hat aber die andere Herausforderung, dass es eben nicht mehr reicht, ich sage jetzt mal, nur den Nachnamen zu wissen und nur der Vorname reicht leider halt auch nicht. Gerade in Zeiten von Office. Also wenn man bei Outlook dann immer nur den Vornamen eingibt, das reicht in der Regel halt nicht. Also man muss sehr viele Menschen, nee, nicht muss, sondern man darf sehr viele Menschen neu kennenlernen. Man muss dann nur aufpassen, dass man da namentlich nicht zu viel verwechselt. Also das ist sicherlich eine kleine Herausforderung so am Rande, aber die ist definitiv da, ja. Ist aber hochspannend, wenn ich so sagen darf, die ersten Wochen, weil ich habe auf LinkedIn ja den einen oder anderen Post schon mal abgesetzt, wo ich beschrieben habe, wie toll sich das anfühlt. Und interessant war, dass mich viele aus meinem Netzwerk angerufen, angeschrieben haben und gefragt haben, so, jetzt erzähl mal, wie ist es denn wirklich? Also das war so eine Standardfrage, so, ja, ne? Und also ich kann es wirklich nur sagen, ich habe unglaublich tolle Momente in den letzten Wochen erlebt. Man steigt früh man kommt an, man geht in den Aufzug, man drückt auf den Knopf und wartet und dann kommt jemand vorbei, grinst einen an, hält die Karte davor, weil die muss man vorher vorhalten, sonst kommt der Aufzug nicht. Also total freundlich und auch nicht irgendwie. Und begrüßen einen dann auch und hey, ich habe dich schon mal auf LinkedIn irgendwie gesehen. Also das Thema kommt auch, klar. Aber auch so sehr interessiert und auch vor allem, und das fand ich bislang extrem beeindruckend, also egal mit wem ich mich unterhalten habe, eines der ersten Sätze war, und wenn du mal Hilfe brauchst, dann scheu dich nicht und ruf mich an oder komm vorbei. Und nach dem Gespräch, wenn man die Menschen näher kennengelernt hat, hat man gemerkt, das haben die ernst gemeint. Also das war jetzt nicht so eine Floskel, dass man sagt, hey, na gut, das gehört zum Repertoire, neu kennenlernen, Hilfe anbieten, alles gut, sondern das ist scheinbar ein elementarer Bestandteil in der Baloise, DNA, dass man sich einfach ohne zu fragen quasi einfach untereinander hilft. Und ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist, weil das war wirklich so eine Erkenntnis oder das ist mir so extrem aufgefallen, weil es auch gefühlt immer vom Herzen kam. Also ja, fand ich sehr beeindruckend und kommt meiner persönlichen DNA im Übrigen sehr entgegen.
Aber wie kommt denn die neuen Strukturen? Du bist ja wirklich, du hast gesagt, du bist 23 Jahre in der Inter. Da hat man wirklich auch so, ich weiß, wenn man irgendwann länger im Unternehmen ist, dann hast du, dann weißt du, du weißt, wie die IT tickt, meinetwegen, du weißt, was, wie funktioniert und so weiter. Jetzt hast du einfach so komplett neue Strukturen. Sind die irgendwie, oder hast du gemerkt, oder stelle ich mir das gerade falsch vor, und das sind gar nicht so große neue Strukturen, es ist einfach quasi eine Versicherung, eine tickt wie die andere oder eine, die Abläufe sind gleich, ähnlich und sowas, oder hast du irgendwas gemerkt?
Nee, ist schon ganz anders. Also viele Dinge, ja, also gewisse Dinge dauern beim ersten Mal, wenn man sie macht, immer länger. Das ist ja normal. Ja. Und genau das ist auch mein Thema, was ich jetzt gerade habe. Also am liebsten hätte ich nach einer Woche alle wichtigen Menschen kennengelernt. Was in der Größe des Unternehmens, also die Baloise ist dann doch noch ein bisschen größer als mein bisheriger Arbeitgeber. Das ist unmöglich. Also ich glaube, ich werde auch nach einem Jahr noch wichtige Personen kennenlernen, wo ich dann denke, oh, hätte ich vielleicht eher kennenlernen müssen. Also davon bin ich mittlerweile überzeugt. Aber das ist jetzt so Schritt für Schritt. Also ich habe den Anspruch an mich selbst, dass ich so schnell wie möglich natürlich Wirksamkeit entfalte. Und deswegen läuft da gerade sehr viel parallel. Also Menschen kennenlernen, Prozesse kennenlernen, Strukturen kennenlernen, aber auch meine Ideen jetzt schon versuchen mit reinzubringen. Ich versuche das meistens in den Kennenlernrunden mit zu verarbeiten, dass ich sage, okay, und das sind die Ideen und einfach mal so als Pitch reingeworfen, um zu sagen, so, hey, wie findest du das? Und das passiert halt alles gerade parallel. Aber es ist schon eine gewisse Komplexität. Da hast du schon recht, Marco. Also man kann das auch nicht vergleichen, ein Unternehmen mit dem anderen. Jedes Unternehmen hat seine Besonderheit oder seine Besonderheiten. Und da ist es natürlich auch so, klar.
Okay, dann kommen wir jetzt mal zu dem, was du alles neu machen willst. Ich stelle mir auch so vor, kommt einfach so, da kommt so ein neuer Typ von irgendeinem ganz Unternehmen, will alles mal alles neu machen. Ich weiß, ist ja nicht so. Ist ja dein
Nee,
Job, ist
ist
ja
es auch nicht,
quasi die
genau.
Innovation zu machen. Also, ne? Das ist ja mit deine Aufgabe. Und deswegen, du hast gerade schon erzählt, ich spreche halt mit Vorständen, ne, auch vor 2 Wochen mit deinem Vorstand gesprochen über die Zukunft. Und du musst ja ein Bild von der Zukunft haben, wie das irgendwann sein wird, um halt die Innovation zu machen, weil ich vermute mal, du wirst nicht einfach irgendwas nur so machen. Ne? Deswegen, was glaubst denn du, wie wird denn 2030 ungefähr so der Versicherungsvertrieb funktionieren? Also ganz allgemein, was glaubst du, was
Ja,
ist da im Vergleich zu jetzt
genau.
anders?
Genau. Also die Arbeit sieht vom Prinzip her so aus, dass man sich erstmal überlegt, welche Szenarien sind denn denkbar? Weil es gibt ja nicht nur ein Szenario, ja, sondern es gibt ja ganz, ganz viele Dinge, die passieren können. So. Und ausgehend von den Szenarien überlegt man sich, welche Maßnahmen kann man heute tun, die eventuell heute auch schon etwas bringen, aber vor allem auf die verschiedenen Szenarien in irgendeiner Art einzahlen. Ja, also Szenario ist, dass man oder Prämissen, die man aufstellen kann, ist, dass man sagt, also der Versicherungsvertrieb wird auch in 10 Jahren oder 2030, also in 6 Jahren, über den persönlichen Vertrieb stattfinden. Okay, alles gut. Persönlicher Vertrieb heißt, es gibt Menschen, die Versicherungen beraten und verkaufen. So, wäre jetzt erstmal eine Festlegung. Das heißt, wir müssen uns überlegen, jedes Versicherungsunternehmen muss sich überlegen, habe ich denn oder wie viele Vertriebseinheiten, Vertriebspartner habe ich denn in 6 Jahren? Und welche Skills brauchen diese Menschen in 6 Jahren? Das sind Themen zum Beispiel. Also wie sieht eine Agentur in 6 oder noch mehr Jahren aus? Welche Unterstützung brauchen die und so weiter? Aber vor allem natürlich auch, und das ist wiederum eine Sache, von der ich extrem überzeugt bin, ich glaube, dass Versicherungsvertrieb immer kleinteiliger wird. Also was meine ich damit? Wenn wir heute uns mal betrachten, was eine Versicherungsagentur alles leistet. Ja? Also die ganzen Prozesse, die da stattfinden. Und damit rede ich nicht mal nur von der Fragestellung, welche Produkte mög oder Produktvarianten sind denkbar. Da ist ja schon ein riesenbreites Feld. Aber ich rede auch über Themen wie Marketing, Kundengewinnung, über Personal, über strategische Entwicklung, Zielgruppenanalyse. All diese ganzen Sachen macht zu einem Großteil unserer Branche ein Ein-Mann-Betrieb allein. Jedes Wirtschaftsunternehmen würde sagen, das ist ja Harakiri. Und da glaube ich, dass es viel kleinteiliger wird und da jetzt kommen auch deine Erkenntnisse, die will ich jetzt auch nicht spoilern, Marco, aber deine Erkenntnisse, die du aus den Königsmacher-Podcast ja schon rausgezogen hast mit dem Thema Kooperation und Netzwerke. Wie funktioniert das in Zukunft? Und jetzt natürlich immer passend zu einer Baloise, also in dem Fall zu dem Unternehmen, um zu überlegen, über welchen Kanal, auch dieses Thema Omnikanal hat dann wirklich mal zu Ende gedacht, was bedeutet denn das jetzt auch für die einzelnen Kanäle? Wo kann man ansetzen? Wie sehen die Berufe der Zukunft aus? Schöne Anekdote dazu. Mein Sohn, also mein großer Sohn, der ist 9. Ich glaube, wenn das hier ausgestrahlt wird, wird er gerade 10. Und dann, der hat mich vor, weiß jetzt nicht, 2, 3 Wochen, habe ich ihn abends ins Bett gebracht und dann im Bett kamen die Kids ja immer mit die tollsten Fragen auf Lager und er wollte dann auch so ein bisschen wissen, so, ja, was er später mal machen könnte oder so, oder in welchen Fächern er jetzt gut sein müsste, oder ich glaube, da war so ein Test geschrieben, wo er sich nicht sicher war, ob der gut war oder nicht. Und da bekommen die Kinder natürlich dann immer Bedenken, so, ah, was macht das, wenn ich da jetzt nicht gut bin und so weiter. Hat er auch gesagt, so, ey, du wächst in eine Welt, wo so geniale Jobs entstehen, die wir heute noch gar nicht kennen. Ich habe am 1. Februar einen Job angefangen, den gab's am 31.01. noch gar nicht. Also, ich hätte diesen Job ja nicht lernen können. Ich hätte ja nie in eine Berufsschule oder in eine Uni gehen können und hätte sagen können, so, ich will mal das und das werden. So. Und wenn wir das mal zu Ende denken, und davon bin ich überzeugt, es wird viel kleinteiligere Vertriebsjobs in Zukunft geben, wo Menschen ihre individuellen Stärken einsetzen können, um genau an ganz verschiedenen Punkten im Mehrwert für ein Unternehmen oder auch für die eigene Marke, das ist halt noch der große Unterschied, zu erwirken. Und darum freue ich mich. Die ganzen Jobs. Und denk mal doch einfach mal auch an die Azubi-Welt. Du hast ja vorhin gesagt, so, was hast du da gelernt? Was hast du gemacht? Und wie ging es dann weiter? Ich dachte wirklich, so ein, muss man das so trennen? Dieses Betriebs-, Vertriebs-Azubi. Wir bilden Menschen aus, junge Menschen für unsere Branche. Und ich glaube, wir müssen denen alle Wege offen halten. Und unsere Branche bietet so viele tolle Berufe, die wir heute noch gar nicht kennen. Und um da den Weg zu bereiten, bin ich gerne Bestandteil, arbeite ich gerne mit, weil auch hier muss man ganz klar sagen, das mache ich ja nicht allein. Also das macht ja ein ganzes Unternehmen und im Zweifelsfall sogar eine ganze Branche.
Ich habe von Agenturen gesprochen, also Zukunft. Wird denn in Zukunft, also glaubst du denn noch, dass Leute, dass dieser Offline-Vertrieb, also Offline, ne? Also, dass man noch vis-à-vis zu Leuten geht, in die Agentur geht und sich da beraten lässt? Oder glaubst du, dass es weniger wird, dass einfach genau die jungen Generationen sagen, so, ah, kann ich alles per Zoom machen?
Also, dass es weniger wird, ja, davon dürfen wir ausgehen, klar. Aber das ist nichts, was komplett verschwinden wird oder keine Bede oder kaum noch eine Bedeutung haben wird. Das denke ich nicht. Natürlich muss man sich auch mit solchen Themen beschäftigen, mit Virtual Reality. Also sprich, ist das dann wirklich physisch? Also gehe ich dann wirklich hin? Oder gehe ich quasi virtuell hin? Da ist ja auch die Baloise schon sehr weit im Versuchsbereich. Das hat übrigens meinem Sohn auch leicht gemacht, da ein neues Logo mal zu akzeptieren, wo er gesehen hat, GTA
Ich
ist
kann sagen,
Baloise dabei.
das ist eine sehr gute Idee. Aber die kam nicht von dir. Du sagtest, so
Nee,
schnell haben sie nicht
um
auf dich
Gottes Willen.
reagiert,
Nein,
oder?
nein, nein. Nein, also ich komme ja in ein Unternehmen, wo sehr viele Innovationskräfte schon wirken, weil jetzt mal Hand aufs Herz, sonst wird es ja meine Rolle gar nicht geben. Also das eine bedingt ja das andere. Also ein Unternehmen, was nicht innovativ denkt, käme gar nicht auf die Idee, es zuzulassen, so eine Rolle wie meine zu schaffen. Ja, also das eine bedingt ja das andere. Und auch hier ist es eben so, um auf deine Frage zurückzukommen, also ich glaube schon, dass die Beratung zwischen Mensch und Mensch weiterhin eine Bedeutung haben wird. Auch hier möchte ich nicht zu weit in die Zukunft schauen. Also du redest ja immer vom irgendwas Februar 2030.
3. Februar 2030.
Genau. Also da denke ich schon, ja.
Und was glaubst du, wie KI hilft? Weil ich weiß, wir hatten ja schon mal gesprochen im Rahmen vom OMGV, dass du hast so, KI ist für dich super, beziehungsweise für deine Mitarbeiter super, weil die müssen deine Postings nicht mehr Rechtschreibkorrektur lesen. Da habe ich mich erinnert, das ist so sehr gut. Es stimmt ja. Ich möchte, also ich nutze auch, also der ChatGPT ist mein Korrekturleser.
Genau.
Was glaubst du, wie relevant wird die KI sein? Oder wird die KI, ist immer die große Angst, ne? KI wird einfach die Leute, die Menschen ersetzen. Glaubst du, dass die KI die Vertrieb ersetzt?
Ich glaube, das KI, das ersetzt, was andere nicht machen wollen. Das ist eigentlich die relativ schnelle Antwort, also nicht nur in unserer Branche. Also ich denke jetzt mal an mich, denke an mich selbst. Also du hast ja vorhin das Beispiel gebracht. Also wo ich noch bei der Inter war, hatte ich einen sehr guten Kollegen, der neben, also nicht nur einen super Vertrieb machen konnte und auch nebenbei eine super Führungskraft war, sondern der hat auch so immer mal, also seine Frau ist Deutschlehrerin, auf Deutsch gesagt. Und den habe ich damals, wo das dann so losging, wo er sagt, naja, wir müssen jetzt die Postings ein bisschen professioneller machen. Und da habe ich immer mal drüber schauen lassen und habe gesagt, hey, bist du der Meinung, das kann man so schreiben oder auch nicht? Und genau das ist natürlich jetzt durch ChatGPT zum Beispiel weggefallen, klar, logisch. Aber viele andere Dinge auch. Also einfach, wenn man so ein bisschen sich inspirieren lassen will und so weiter. Aber auch hier, um auf deine Frage zurückzukommen, wird es jetzt Vertriebsjobs kosten? Schauen wir doch mal wirklich auf den Markt, was gerade passiert. Und ich will jetzt nicht wieder mit diesem Fachkräftemangel-Thema um die Ecke kommen, sondern wir kommen in eine Welt, wo Menschen Flexibilität, Veränderung ganz anders begrüßen als früher. Also jetzt gerade so die nachfolgende Generation. Und wenn wir denen jetzt, also ich habe letzte Woche erst, weil wir jetzt gerade darüber reden, ich habe letzte Woche erst ein Bewerbungsgespräch mitgeführt als Beobachter und war ein junger Mann, 21 Jahre. Also wenn wir denen gesagt hätten, also wir suchen jetzt hier jemand, der die nächsten 30 Jahre die Tätigkeit ABC macht, und der hätte mir gesagt, ja, genau das will ich, hätte ich dem nichts geglaubt. Aber gar nichts. Also man sucht jetzt die nächste Herausforderung und dann ist gut und dann gefällt die einen und dann macht man die auch länger, ist alles gut. Aber ich glaube, dass diese Arbeitszyklen immer kürzer werden. Und ich glaube deswegen, wir brauchen für ein paar Routinetätigkeiten, brauchen wir technologische Unterstützung. Man muss das nicht mal gleich KI nennen. Wir wissen zwar, dass das im Endeffekt dahinter steht, aber auch das wird langsam zu einem Buzzword, wo im Zweifelsfall jeder auch ein bisschen was anderes drunter vorstellt, wann das anfängt und wo es aufhört. Aber ich glaube, das wird einfach super wichtige Werkzeuge für uns werden, die das kompensieren, was andere eben nicht mehr machen wollen. Und darauf freue ich mich.
Ich mich auch, kann ich auch, würde ich auch, glaube ich, genauso beschreiben. Ich glaube auch, es ist einfach ein perfektes Werkzeug. Und um Sachen einfacher zu machen. Und ich glaube auch, es wird in Zukunft halt den Teil vom Job den Leuten wegnehmen, der halt bisher genervt hat. Ne? Und das Coole mit Menschen reden bleibt halt dann übrig. Und das ist das Schöne. Wir sind fast schon am Ende.
Du
Ja?
könntest, sorry, wenn ich dich unterbreche, du könntest ja
Okay.
diesen Podcast auch mit einem KI machen. Und ich glaube auch, dass die Antworten mit Sicherheit auch interessant sein könnten und sonstiges. Aber wir wissen beide, das würden weniger Menschen hören, es würde weniger interessant sein. Und das macht doch auch das Lebendigsein aus.
Absolut. Wir sind bei dem Podcast, aber ist fast schon am Ende. Übrigens, wärst du nämlich eine KI, übrigens hättest du nicht reingesprochen. Und das muss man
Stimmt,
festhalten.
ja.
Und das ist das Gute. Also, ne? Das ist das Unabwegbare. Bei deinem Leben ist einfach, es klingt ja ganz vieles nach wie einem roten Faden. Ich weiß, der war nicht geplant, aber bist du quasi von einem ins nächste, ja, gestolpert nicht, aber ne? Nächste Stufe immer gekommen. Was war denn in deinem Berufsweg so, ich spreche mit den größten Misserfolgen. Was glaubst du, was bei dir der größte Misserfolg, den Negativ Learning war, wo du irgendwas geplant hast und es hat nicht so funktioniert, wie du gedacht hast?
Also ich glaube, dass grundsätzlich alle Jobs oder alle Aufgaben, die ich bekommen habe, dann erstmal, wenn man angefangen hat, anders war, als man sich's vorgestellt hat oder vielleicht auch andere gesagt haben, dass sie so werden. Und ich sage ganz offen, da habe ich mich dran gewöhnt. Es war immer so, also für mich war es immer wichtig, dass ich gebraucht werde. Dass das, was ich tue, einen Mehrwert hat. Dass man sagen kann, okay, zum Glück gibt es jemand, der das Thema XY bearbeitet. So, das ist immer das wichtige Ziel. Und wie bereits gesagt, es war immer so, dass das auf der Reise ein Punkt kam, wo man gesagt hat, naja, eigentlich ist das ursprünglich anders gedacht gewesen, aber hey, das, was jetzt draus geworden ist, ist eigentlich noch viel besser. Deswegen fällt es mir ehrlich gesagt wirklich schwer. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht hoffentlich nicht arrogant, also dass ich sage, boah, mir fällt mir jetzt kein Fehler ein. Natürlich habe ich genug Fehler gemacht, aber glaube einfach an das Thema Wechselwirkung, Ursache, Zusammenhänge. Ich hätte ein bisschen immer das, ich sehe die Gefahr, wenn ich jetzt sagen würde, das und das war ein Fehler und das hätte ich lieber nicht gemacht. Alles, was ich aber gemacht habe, hat mich ja an den Punkt geführt, wo ich heute bin. Mit meiner Superfrau, mit meinen zwei Söhnen. Und ganz ehrlich, wenn dazu Fehler notwendig waren, dann habe ich die gerne gemacht und die würde ich auch alle nicht revidieren wollen. Also von der Seite, sorry Marco, kann ich dir nicht genau beantworten, weil ich würde wahrscheinlich alles wieder machen. Einfach weil die Gefahr zu groß wäre, dann nicht an dem Punkt zu sein, wo ich jetzt bin.
Ja, kann ich voll verstehen. Ja, jetzt mal am Ende, und zwar habe ich da ja noch, ne, weißt du, auch drei Fragen. Und das passt aber auch ganz gut, weil du sagst, du hast immer das. Was für einen Tipp hättest du denn gerne schon am Anfang gehabt? Oder meinetwegen auch, welchen Tipp würdest denn du dem Nico, der einfach da bei der Inter im Jahr 2000 oder ja, 2000 war es, angefangen hat, geben? Also, was hättest du gerne zeitiger gewusst?
Ich befürchte zwar, dass ich mich jetzt hier wiederhole, aber ich will mir jetzt hier nicht irgendwas aus dem Finger saugen oder irgendwas erfinden. Also ich glaube, ich wäre entspannter gewesen, wenn ich gewusst hätte, welche Arten von Berufe sich in den nächsten 23 Jahren oder 24 Jahren von damals an alles eröffnen. Die Chancen, die sich in unserer Branche eröffnet haben, also das hätte ich gerne gewusst, weil da wäre ich viel entspannter gewesen. Wie gesagt, ich habe angefangen 2000, da war das Thema Lehrstelle haben schon mal sehr wichtig und nicht einfach selbstverständlich. Und du hast ja vorhin auch gefragt, warum bin ich denn eigentlich bei der Inter geblieben, dann nach Nürnberg? Also man war damals froh, einen Job zu haben. So, und von der Seite, ich hätte das viel, ein bisschen Wortspiel mit meinem Namen, aber ich hätte das Ganze viel lockerer angehen können. Eigentlich so, wie es sich auch heute für mich anfühlt. Das hätte ich mir gerne als Tipp vielleicht rückwirkend geben wollen.
Und was für einen Tipp hast du am Anfang deiner Karriere bekommen von einem Mentor oder so, der dir immer noch irgendwie wertvoll ist?
Ich glaube, das Thema Nein sagen, das hat mir, ich schaue gerade so auf meine Pinnwand, ja, und ich habe hier einen, ja, muss ich sagen, total vergilbten Zeitungsartikel, und den hat mir mein damaliger Bezirksdirektor gegeben. Das war nicht meine Ausbildung, aber dann, wo ich Vertriebsassistenz, also 2003 muss das gewesen sein, also das. Diesen Zeitungsartikel habe ich jetzt schon über 20 Jahre hier, und das, der Überschrift ist einfach nur: Nein sagen beugt Stress im Job vor. Und das hat der mir damals, also mein Vorgesetzter damals, gegeben. Und also ich habe schon immer gerne so dieses Helfersyndrom. Deswegen sage ich, es passt sehr zu dieser DNA auch von der Baloise, die da alle sehr, also quasi auf mich eingestürzt sind und sagen: Hey, kann ich dir helfen? Und irgendwie, und scheue dich nicht. Und aber das war ein wertvoller Hinweis, ja.
Das ist übrigens auch Nein, das ist übrigens auch einer von den 20 Faktoren, also mittlerweile mehr von Königsmachern, Nein sagen zu können. Also, wenn Nein sagen ist einfach
Das, ja.
ein Erfolgsschlüssel, muss man sagen. Also auch Nein zu Kunden sagen. Also muss man sich zwar
Genau,
leisten
genau.
können irgendwann, natürlich, aber das ist tatsächlich, ne, nur mal so ein Zeitstep für die Zuhörer. Ist ein sehr guter Erfolgstipp, wenn du Nein zu Kunden sagst, weil die nicht passen oder weil du schon merkst, die machen Ärger. Ne? Deswegen Nein sagen ist
Genau.
auch wichtig. Ja, und jetzt die letzte
Absolut.
Frage, weißt du auch, nach Büchern. Was für Bücher kannst du empfehlen und warum?
Dann fange ich einfach mal mit dem Kollege Dobheide an. Gott ist ein Kreativer und kein Controller.
Ah, hast du das von Dori bekommen oder hast Dori das von dir empfohlen?
Nee. Ich bin jetzt gerade selber am Überlegen, dass ich das niemandem Unrecht tue. Ich bin mir nicht sicher, ob es von Frank, also Leitgeb, oder Dori ist. Man muss dazu sagen, wir haben so einen kleinen Assekuranz-Buchclub. Also der existiert nur auf WhatsApp. Da ist auch Nico Vogt noch dabei. Und wir schreiben uns gegenseitig, wenn wir irgendwie mal ein Buch gelesen haben, wo wir sagen, hey Mensch, das könnte auch für dich interessant sein, oder ich fand es inspirierend und so weiter. Genau, und aus dem Kreis sind es wird jetzt nicht überraschen, da natürlich oder viele Bücher auch empfohlen worden und entstanden. Und wie gesagt, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es Frank oder Dori sind. Einer von beiden hat es auf jeden Fall empfohlen. Und das ist natürlich ein Thema. Ich habe das zu einem Zeitpunkt gelesen, da hatte ich gerade, das ist kein Scherz, also Gott ist ein Kreativer und kein Controller, sagt natürlich schon ein bisschen was aus, ein bisschen sperriger Titel, aber im Endeffekt geht es halt darum, warum man nicht über Excel oder mit Excel-Tabellen Menschen führen sollte. Und witzigerweise musste ich damals, als ich das Buch gelesen habe, auch gerade eine riesige Excel-Tabelle befüllen. wo es auch um Mitarbeiter ging. Und das hat mir schon noch mal, ja, es hat mich schon sehr berührt, auch inhaltlich, einfach um noch mal zu stärken, dass eben Menschen sowieso nicht miteinander zu vergleichen sind. Also das ist halt, wenn man sich mal so das alles durchliest, also wir leben halt in einer zahlengetriebenen Welt, wo man auch versucht zu analysieren, wo kann man hier noch mal 0,2% irgendwas rausholen. Das gibt Punkte, wo das wichtig ist, um Gottes Willen. Man braucht ja auch immer Ausgangspunkte, um auch einen Endpunkt festlegen zu können. Passt übrigens zu meinem zweiten Buchtipp. Aber bleibt mal beim ersten. Aber spätestens, wenn es um Führung geht, wenn es um Menschen geht, ist das eben wirklich nur noch ein ganz kleiner Teil, sondern da geht es natürlich um die individuellen Stärken und die sind, wie schon gesagt, nicht vergleichbar, schwer messbar. Und darum geht es in dem Buch. Fand ich sehr beeindruckend. Genau.
Okay, dann bin ich mal jetzt gespannt, was das zweite ist.
Also auch das kommt aus dem Buchclub. Das ist die 1%-Methode von James Clear. Ich würde fast mal wetten, Marco, dass ich auch nicht der Erste bin, der das jetzt hier in
Es kommt
deinem.
mir, glaube ich, irgendwie bekannt vor, ich wüsste gerade nicht. Also
Okay. Ist vom Prinzip her eigentlich, man könnte fast sagen, jetzt wo ich es beschrieben habe, ein Widerspruch zu dem Buch davor, aber ist es natürlich nicht. Weil das eine, also bei dem Gott ist ein Kreativer, da geht es natürlich mehr um die Mitarbeiterführung oder das Miteinander. Und bei der 1%-Methode geht es darum, wie man sich selber optimiert, sag ich mal. Also 1% heißt im Endeffekt, was passiert, wenn ich mir Routinen schaffe und jeden Tag mir, ich sag mal, 1% besser werde. So, was ja erstmal nicht viel klingt. Also 1% klingt ja immer nicht viel, aber wir wissen alle, wir sind in der Finanzwirtschaft, was mit Zins passieren kann. Also von der Seite, das ist ein ganz, ganz tolles Buch. Ja, zwinge klingt immer so hart. Versuche das gerade meiner Frau irgendwie als Unterstützung anzubieten, aber ich habe es, also das Buch habe ich nur als Hörbuch gehört. Das ist natürlich ja auch nicht jedermanns Sache. Und meine Frau, gerade beim Autofahren, ist halt Hörbuch, also sie schläft eher ein, das ist keine gute Idee. Und von der Seite muss man Zeit dafür mitbringen, aber ich glaube, ich hole ihr das nochmal als Buch. Vielleicht passt das dann besser. Und ein ganz, ganz wichtiges Buch für so Selbstoptimierung kann man definitiv nur empfehlen. Ja, und das Letzte ist dann nochmal ein ganz was anderes. Das ist von Werle, den Netten beißen die Hunde. Das ist so ein bisschen, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, so ein bisschen Helfersyndrom, was ich habe, Nein sagen. Und in dem Buch geht es darum, und das hätte ich mir fast nicht gekauft, aber es stand dann hinten, glaube ich, auf dem Cover irgendwie, so sinngemäß, wie auch nette Menschen ihre Ziele erreichen können. Und das hat mich dann getriggert, wo ich gesagt habe, okay, komm, das hat mich sehr beeindruckt, sehr geflasht, passt aber natürlich nur zu Menschen, die auch genau so ein Thema auch haben. Ja, also, und das war sehr, sehr wertvoll für mich.
Sehr schön. Dann mal anschließend an das letzte Buch. Ich fand es ein sehr nettes Gespräch.
Danke, danke, Marco,
Ja.
gleichfalls. Wie immer mit dir.
Ja, hat mir viel Spaß gemacht und bis bald, sage ich mal.
Marco, ciao.
Ich hoffe, Sie fanden das Gespräch genauso nett und vor allem informativ wie ich. Und wie immer würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren oder bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Nico Locker von der Baloise. Mein Name ist Marco Petersohn, ich bin Ihr Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören!
Ich mache, wenn ich